Freiraumforum 2022 hier in München. Heute zum Panel Ressourcenfinanzen, Förderung von Staats-, Opern- und Subkulturen, der Kulturstaat im 21. Jahrhundert. Eine kleine Änderung auf dem Panel. Die Simone Egger ist krank und glücklicherweise ist die Gabi Blum da gewesen, die quasi die Sache jetzt nicht aus wissenschaftlicher Sicht, sondern ich glaube, das Mikro hat Aussetzer. Sollen wir gleich auf Headset gehen? Ja, also die Gabi Blum war so nett einzuspringen und ist bildende Künstlerin, in München sehr bekannt, hat viele auch Zwischennutzungen gemacht und kennt das Spiel mit dem Kampf um freie Räume. Warte mal. Ja. Lass mal als Reserve da. Schon mal auf. Vielleicht. Hinten jetzt? Sehr gut, okay. Also ich stecke mir das mal hier ein und stelle Gabi weiter vor. Die Projekte, an die ich mich erinnern kann, war dieses eine Schuhladen zum Beispiel. Wie hieß der nochmal?
Kunsthaus Raab.
Kunsthaus Raab, okay. Das war vor der Pandemie, knapp vor davor, ne?
Ja, das war, ich glaube, mein Mikro ist auch
nicht dran. Das andere Mikro, das Fünfer, geht auch nicht.
Gelb.
Probier mal das jetzt stattdessen.
Vielleicht sind die alle auch.
Hat sie getestet, da hat es funktioniert.
Aha. Wo ist denn die Antenne? Aha. Ah ja.
Das geht.
Ja. Okay.
Hallo?
1, 2, 3.
Hallo?
Mhm.
Das Kunsthaus Raab, das war ja nur ganz kurz, das war so ein halbes Jahr, 2018, 19. Also quasi ab September 2018 bis März 2019.
Mhm. Genau. Aber es war nicht der einzige Freiraum, den du dir genommen hast?
Ja, oder? Ich war bei vielen irgendwo involviert, aber das Schuhhaus Raab, das habe ich komplett alleine gemacht. Das war auch relativ spontan, weil ich da in der Nähe wohne und meine Genossenschaft den Raum hatte, der eben total lang leer stand. Und dann war ich ein bisschen involviert bei so ein paar anderen Projekten, unter anderem bei der Gabriele, da habe ich unten auch einen Katalog gesehen. Genau, war ja auch in Neuhausen eben, da war ich so bei der ganzen Planung dabei, hatte dann aber selbst nicht wirklich Zeit im Jocke, war ich, aber auch nur als ausstellende Künstlerin dabei, also immer mal wieder, dass ich so organisatorisch im Hintergrund dann auch mitgewirkt habe.
Ja, und deine künstlerischen Arbeiten beschäftigen sich ja auch mit dem Thema Raum, insofern bin ich auch sehr interessiert daran, was deine künstlerische Praxis für die politische und gesellschaftliche Frage für Erfahrungen für uns mit sich bringt. Danke, dass du so kurzfristig auch eingesprungen bist, aber wir haben ja schon öfters über das Thema geredet und ich weiß, dass du eine sehr meinungsstarke Person bist und das, glaube ich, für die Diskussion sehr gut ist, dass du jetzt spontan eingesprungen bist.
Ja.
Des Weiteren auf dem Podium Sanne Kurz, die kulturpolitische und Filmwirtschaftssprecherin der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag. Danke dir auch, dass du so kurzfristig unserer Einladung nachgekommen bist, aber wir kennen dich natürlich auch als Kämpferin für die Sache und jemand, der in Fragen Kulturpolitik einfach auch über den üblichen Tellerrand, der in diesem Feld sehr verbreitet ist, blickt und als jemand, der selber künstlerisch gearbeitet hat, Filmemacherin ist und auch an der HFF, glaube ich, Dozentin war, hast du auch die praktische Perspektive, was, glaube ich, für unsere Diskussion gut ist, dass wir hier nicht nur über Theorie oder Abstraktes reden, sondern alle, die hier sind, haben Erfahrungen mit dieser Form von Arbeit, die wir hier versuchen auch zu machen und in Form von einem Netzwerkorganisation, um dieses Festival für 5 Tage möglich zu machen. Der Letzte in der Runde ist Christian Schnurrer, auch bildender Künstler und Mitbetreiber, glaube ich, der Halle 6. Du kennst auch das Thema mit Immobilien, die problematisch sind. In dem Fall ist es, glaube ich, die Stadt, die Vermieterin, oder? Und zusätzlich dazu bist du auch der Präsident des Berufsverband Bildender Künstler in Bayern e.V. Seit 4 Jahren jetzt und 5. Und auch dir danke fürs Kommen und auch für die Unterstützung, die du dem Projekt in anderer Form schon gegeben hast. Das wird vielleicht ja auch nochmal Thema werden im Laufe des Gespräches als Beispiel oder als Möglichkeit vielleicht, wie man Dinge anders macht. Der etwas plakative Titel von Staatsopern und Subkulturen verweist schon sehr darauf, dass wir heute, denke ich, auch über Ressourcen und die Verteilung von Ressourcen reden wollen. Es soll aber jetzt nicht damit begnügt sein, zu sagen, wir sind Subkultur, wir brauchen auch Geld. Das ist eine Forderung, die, glaube ich, uralt ist und nichts bringt. Ich denke, man muss die Debatte ein bisschen komplexer führen. Und mich würde die Frage interessieren, wie sich, und das könnte man vielleicht als Unterüberschrift auch verstehen, wie sich die Kultur nach der Pandemie neu gestaltet oder neu erkennbar wird und ob sich daraus auch Konsequenzen für Organisationsformen ergeben, so wie wir das momentan gerade erfahren hier und praktizieren, aber auch ob die Förderung von Kultur nicht dementsprechend sich ändern muss. Aber abschließend, bevor wir einsteigen in die Diskussion, möchte ich nochmal klarstellen heute, dass ich als Moderator heute nicht in der Rolle mich sehe als eine objektive, neutrale, irgendwie ausgleichende Kraft zu wirken. Ich bin hier, glaube ich, in einem Panel von sehr Gleichgesinnten und ich erwarte nicht, dass es irgendwelche Konflikte gibt, wo ich mich moderierend, passiv dazwischen stellen müsste. Deswegen bitte ich zu akzeptieren, dass ich heute auch als Aktivist und als Teil des Teams, das dieses Festival organisiert hat und als jemand, der für Freiräume kämpft und für den Erhalt dieses Hauses, für eine kulturelle Nutzung, auch parteiisch Wort ergreife. Damit sei das auch geklärt. Wundert euch nicht, wenn ich dann vielleicht auch mal eine hitzigere Argumentation anstimme in dieser Frage, aber sie wird nicht gegen irgendjemand anders gehen, sondern für die Sache. Aber neben den Gästen und mir gibt es natürlich auch noch euch und ich würde euch einladen wollen, bitte euch auch als Teil eines Denklabors zu verstehen. Wir versuchen heute Kultur zu begreifen, gemeinsam zu begreifen, vielleicht zu verstehen, was an alten Kulturvorstellungen nicht mehr funktioniert und dass jede Perspektive, jede Erfahrung etwas, was uns bereichern kann, oder wenn bestimmte Dinge jetzt zum Beispiel gesagt werden, wo er Informationen braucht, um den Kontext besser zu verstehen, bitte gleich melden, damit ihr das verstehen könnt. Es gibt keinen Grund, sich dafür irgendwie zu schämen. Die politischen Debatten sind zum Teil recht okkulten Charakters von außen betrachtet und nicht für jeden gleich nachvollziehbar. Und wir machen das die ganze schon länger und fallen vielleicht einen Jargon herein, der für einige dann erschwert zu verstehen, wovon wir eigentlich reden, unterbricht uns. Wir erklären das sehr gerne sofort und in jedem Moment, wo es nötig ist, damit ihr mitreden und mitdenken könnt, weil ihr seid auch ein wichtiger Teil dieser Laborsettings hier. Gut, damit sind viele, viele organisatorische und Prozessfragen, denke ich, geklärt. Ich würde einfach sehr gerne mit einer unprätentiösen Frage beginnen und auch nicht unbedingt irgendjemand das Wort erteilen, sondern soll sich jeder ergreifen, der darauf sich bemüßigt fühlt zu antworten oder nacheinander vielleicht, nicht gleichzeitig. Welche Kultur fördern wir denn eigentlich heute und was geht dabei falsch? Wie ist eure Meinung dazu? Christian, ich denke, du bist ja als Verbandspräsident da berufen, einerseits den Überblick zu haben und auch vielleicht auch aus deiner Praxis als Künstler sagen zu können, was funktioniert und was nicht und wer sind die Akteure, was für ein Weltbild und Kulturbild haben die und warum scheint das so weit weg von der Realität zu sein, die wir heute hier in diesem Kontext auch erleben dürfen.
Okay, ich versuche mal, das in einem Licht zu betrachten, das jetzt eher auf die landesweite Perspektive ist, weil ich mich da eben jetzt seit in den letzten 4-5 Jahren da eingearbeitet habe, was das Fördersystem in Bayern angeht, wie das auch verkoppelt ist mit dem Bund. Die Freiraumdiskussion, die du auch vorher angesprochen hast, die ich natürlich auch in der Halle 6 und im Kreativquartier die letzten Jahre mitgelebt habe, das ist oft eine sehr lokale und sehr kommunale Sicht der Dinge. Und wenn man es mal aus der Verfassung raussieht, dann gäbe es eigentlich eine Zweiteilung dieses Förderauftrags für Kultur, und zwar zwischen den Kommunen und dem Freistaat paritätisch. Und das Seltsame ist, das funktioniert nicht. Das ist eine alte Idee, die im Prinzip so in den Strukturen angelegt ist. Die Förderinstrumente des Freistaats sind in der Regel so gestrickt, dass sie 30-50% Projektförderungen finanzieren und davon ausgehen, dass es eben ein Gegenüber gibt mit den Kommunen und aus dem privaten Sektor. Beziehungsweise natürlich auch die Bundes- oder EU-Gelder, die natürlich in die höhere Struktur dann sind. Ne? Je höher man da hochkommt, desto komplizierter wird das Ganze. Also man merkt, dass es eigentlich jede Stufe nach oben erfordert, mehr Institutionen und mehr Organisation, um überhaupt einen Antrag stellen zu können.
Du meinst auch mehr Bürokratie, ne?
Krasse bürokratische Hürden, ja. Also es sind auch, wenn man jetzt, ich würde gerne München ausklammern, weil wir kommen da eh drauf.
München und Nürnberg sind ein Sonderfall, den wir, glaube ich, nochmal erläutern müssen. Aber soll ich das kurz machen oder magst du es machen?
Machen wir hin und her, wäre
also sehr schön. Es gibt dieses, ich glaube, es wird zum Teil Subsidiaritätsprinzip genannt, das sagt, dass wenn München, die Stadt was fördert, dann das Land nicht dasselbe Projekt fördern kann. Es gibt da eine Absprache, Sanne, ich glaube, da musst du vielleicht die
Historikerin sein. Es kommt wirklich drauf an. Also es gibt ja auch diese sogenannte Trippelförderung, zum Beispiel im Bereich der freien darstellenden Kunst und im Bereich Tanz. Da gibt es wiederum gar nichts, wenn das Land nicht fördert. Also man redet sich da immer so gern ein bisschen mit raus, mit Subsidiaritätsprinzip. Es muss sozusagen immer erst, das war bei den Corona-Hilfen ein großes Problem, die obere Schiene, wenn da Geld versprochen war. Und dann muss man erst warten, was da kommt. Und wenn es dann da Lücken gibt, dann kann man da reingehen und so. Allerdings gibt es ja, wie gesagt, Förderprogramme, die extra darauf zugeschnitten sind, dass es ineinander greift. Bund, Land, Kommune, Bezirk, Land, Kommune und so weiter. Bezirk ist die oberste kommunale Ebene. Also die gehören eigentlich zu den Kommunen, aber fördern eben auch Kultur. Und das heißt, ich glaube, das ist gar nicht so Gott gegeben. Man sieht es ja auch in anderen Ländern, wo es Kulturraumgesetze zum Beispiel gibt, dass man da sehr wohl was dran machen kann. Das Problem, was du angesprochen hast und du auch mit dem Sonderfall München und Nürnberg, ist das wunderbare Instrument des Kulturfonds. In Bayern gab es mal bis 2007 einen riesengroßen Batzen Geld, einen Fonds, ein echter Fonds, der auf einer Bank lag und der da jedes Jahr ein paar Millionen abgeworfen hat. Und je nachdem, wie gut es gerade lief mit diesem Fonds, war das mal mehr, mal weniger Geld. Und es wurde dann verteilt, zum Beispiel für Ateliers, für kulturelle Bildung, für freie darstellende Künste, für alle möglichen performative Künste. Es gab so alle möglichen Sparten und es wurde auch übergreifend aus obigen Sparten gefördert. So ist es immer noch heute, aber das ist schon ganz lange gar kein Fonds mehr, sondern im Zuge des Landesbank-Hypo-Alpe-Adria-Debakels unter dem damaligen Finanzminister Dr. Markus Söder wurden all diese Fonds aufgelöst und wurden finanziert, um die Pleite der Landesbank, die auf diesem Hypo-Alpe-Adria-Skandal gewachsen ist, um die zu verhindern, wurde der Kulturfonds aufgelöst. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und seither war der Kulturfonds ein Haushaltstitel, der im Haushalt stand, über den aber nicht der Bayerische Landtag entschieden hat, so wie bei allen anderen Haushaltstiteln. Also wenn ihr jetzt heute zum Beispiel sagt, dieses Haus hier, Schiller 38, hat landesweite Bedeutung, deshalb brauchen wir Landesfördermittel, wir brauchen einen Staatsintendanz für dieses Haus und so weiter, ja, dann könnt ihr, wenn ihr das durchsetzt, könnt ihr Gelder dafür kriegen und der Haushalt wird aber vom Landtag beschieden, das heißt, diese Staatsintendanz, das Haus und sowas, da gibt es dann, das ist ein Gesetz, das Haushalt wird in einem Gesetz jedes Jahr verabschiedet, das heißt, da gibt es dreimal öffentliche Lesungen.
Schreib mal Markus.
Genau, schreib mal mit. Schreib ihm gleich. Es gibt dreimal öffentliche Lesungen im Plenum, dazwischen noch zweimal Lesungen im Fachausschuss und dazwischen kann man, das alles öffentlich, und dazwischen kann man zu den ganzen Leuten, die damit arbeiten, zu den Abgeordneten hingehen, mit denen reden, ihnen erklären, du, der Staatsintendant Peter Pfaff, der ist ein bisschen blöd, nimm lieber die Gabi Blum, die wäre viel besser, so, ne? Oder zum Beispiel, man kann drüber reden, wie viel Mittel da reingehen sollten, wie das vom Proporz her bayernweit wirksam werden sollte. Das heißt, man kann in diese Verhandlung um den Haushalt mit eintreten, als Parlament, als Öffentlichkeit, als Presse, und kann diese Dinge verändern. Warum erzähle ich das? Dieser Kulturfonds ist, seit es ein Haushaltstitel ist, wie ein Haushalt im Haushalt. Der wird für sonstige Aufgaben oder sowas, steht da drüber, wird ja immer genehmigt, per alle heben die Hand. Das heißt, man kann nicht mitdiskutieren, was da wie vergeben wird. Man kann da keinen Einfluss drauf nehmen, sondern man bewirbt sich in einem analogen Antragsverfahren, wo man auch noch nicht mal die Bewerbungsunterlagen im Netz findet, sondern man ruft bei der Bezirksregierung, die keine Regierung ist, sondern eine mittlere Verwaltungsebene, da ruft man an bei der Verwaltung und dann sagen sie, ah, sie kommen aus München, ganz schlecht. Ich meine, sie können es gerne probieren, aber wissen Sie die Regularien? Alle Leute, die für München und Nürnberg Mittel beantragen, sind da ausgenommen. Im Bereich kulturelle Bildung wurde es jetzt geschafft, es zu öffnen. Da war jetzt erstmals München und Nürnberg durften sich bewerben. In anderen Bundesländern dürfen sich selbstverständlich die Hauptstädte auch bewerben. Die sind dann oft gedeckelt, damit nicht eine Stadt alles leer saugt und der Rest vom Land nichts mehr kriegt. Und in Bayern ist aus diesem Kulturfonds München und Nürnberg ausgenommen. Und es führt dazu, diese Kombi aus München und Nürnberg ausgenommen, und es wird nicht im Parlament diskutiert, das führt dazu, dass dann so Verbände, wie zum Beispiel der BK oder der Landesverband Tanz oder sowas, die schreiben dann Gutachten über jede Bewerbung. Es kriegt auch fast an jeder Geld. Aber das wird im Grunde dazu verwendet, dass da irgendwelche Abgeordnete an irgendwelche Leute in ihrem Stimmkreis Mittel verteilen, über die eben kein gewähltes Parlament entscheidet, sondern das Ministerium. Ja? Und es werden, letztes Jahr wurde gar nichts abgelehnt, das Jahr davor zwei. Und es wird auch gar nicht alles abgerufen. Das heißt, es wäre Geld da. Und jeglicher Versuch, da was zu ändern, also gerne mal auf meine Homepage schauen, wir haben schon viele Anträge gestellt, der, also es ist völlig, völlig unmöglich, daran zu rütteln.
Und die Konstellation hat sich ergeben aus der Situation, dass die Olympischen Spiele 1972 in München stattgefunden haben und dass damals ein Deal zwischen Franz Josef Strauß und Hans-Jochen Vogel war, dass man ihnen Mittel gibt für das Kulturprogramm der Olympiade, aber dass danach Schluss ist und dass sie das selber dann hinkriegen müssen. Und
seitdem gibt es Streit. Die Landeshauptstadt macht lange Listen, was der Freistaat alles nicht finanziert und wie viel sie sehr wohl bekommt. Der Freistaat macht Listen, wo die Landeshauptstadt sich nicht an staatlichen Sachen beteiligt. Und es ist wie im Kindergarten, wo zwei Kinder in der Ecke sitzen und Bauklötze aufeinander schmeißen. Und die Kinder, die in der Mitte in Ruhe spielen wollen, die haben Pech gehabt.
Willst du das noch ergänzen? Was?
Ja, so wirklich viel kann ich dazu nicht sagen. Ich finde nur, wenn ich es jetzt so wieder höre, also ich weiß davon, von vielen dieser Dingen, denke ich mir, was denkt ihr, ja, jetzt hier, die ihr sitzt? Ich finde, es klingt so schrecklich. Und ich frage mich, Ist das in anderen Ländern, Bundesländern auch so? Oder wie lösen die das? Also jetzt mal so, also man könnte ja mal nach außen gucken.
Wir hatten hier ein, auch also mit angeregt in der Pandemie natürlich durch so Initiativen wie eure, aber auch durch uns, durch die Stadtratsfraktion, hatten wir eine Elefantenrunde im Kulturreferat von der Landeshauptstadt München. Und da waren eben aus NRW die Leute damals da. Das haben wir ganz bewusst lange vor der NRW-Wahl gemacht, um deutlich zu machen, das hat nichts irgendwie mit Parteipolitik, Proporzen so zu tun. Also damals Union regiert, alle auf sehr, sehr sicheren Posten und so, ne? Fernab jeder Wahlen. Und da ging es eben um diese Frage, wie machen es die anderen Länder eigentlich? Oh, es geht. Also zum Beispiel in NRW gibt es eine Projektförderung für die freie Szene, wo alle beantragen können. Und da ist einfach Köln gedeckelt. Da war aus dem Ministerium von NRW war eine Referentin da. Es war von Köln eine Referentin da, von der Kultur, ich weiß nicht, wie es heißt, Kulturamt, Kulturreferat oder sowas. Und alle haben gesprochen, haben erklärt, wie es funktioniert. Das heißt, da guckt man, wie viele Menschen leben eigentlich in Köln? Wie viele Menschen leben im Rest von NRW und dann deckelt man das, ja. Also natürlich ist es schwierig jetzt bei der kulturellen Bildung, da gab es keinen Deckel und da haben von 38 geförderten Projekten waren 29 aus München. Das ist natürlich, wenn man jetzt aus Hof kommt oder wenn man in Deggendorf Kunst macht, ist es ein bisschen blöd, ja. Aber man könnte das wirklich so mit einem Proportsystem regeln, dass alle zum Zug kommen, weil wie gesagt, die Mittel werden eh nicht ausgeschöpft und es hilft auch wählen zu gehen. Ich glaube nämlich, dass der Kultur für kulturelle Bildung auch mit unserem Anschieben nicht geöffnet wäre, wenn nicht das Bildungsministerium in Freiwählerhand wäre. Und die Freien Wähler, die haben das immer gefordert, diese Öffnung.
Ja.
Haben sie es nicht durchgesetzt, aber immerhin in diesem einen Teilbereich haben sie es durchgesetzt. Ja, schon mal was.
Das ist ja schon mal was. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie absurd diese Verwaltungsstrukturen sind, die da gewachsen sind. Und es ist sicherlich, sagen wir mal, aus einer institutionellen Perspektive wichtig, das zu beschreiben. Und ich glaube, es wurde schon ewig gefordert, dass dieses Ding aufgelöst wird. Ich weiß nicht, ob wir es jemals erleben werden. Aber ich würde gerne auch einen anderen Aspekt eingehen, nämlich quasi die Kriterien, die die Förderwürdigkeit von Kultur in der Praxis darstellen. Und da sind wir natürlich mit der Münchner Situation sehr vertraut. Aber es ist ja nicht nur ein Münchner Problem, sondern es ist generell ein Problem, dass es eine bestimmte Vorstellung, eine sehr bürgerlich geprägte, eine sehr weiße, auch männlich dominierte Sichtweise von Kultur gibt, die ich glaube auch den Beteiligten gar nicht so bewusst ist, wie einseitig sie zum Teil ist. Und erst wenn man wirklich in einem Verbund mit einer wirklich heterogenen Gruppe von Menschen, die divers sind, arbeitet und sieht, wie die Perspektiven da sind und die Verantwortung auch tragen und die Macht, die Dinge zu gestalten, merkt man, wie fremd das ist. Und insofern ist es sicherlich nicht der einzige Aspekt von dem, wie sich Kultur jetzt auch besonders nach der Pandemie darstellt. Aber mich würde interessieren, ob ihr, wir haben ja schon mal während des Lockdowns darüber diskutiert, bei Lockdown Learning, inwieweit ihr seht, dass sich durch diese Erfahrungen und auch das staatliche Handeln, aber auch die Werte der Menschen, die sich, glaube ich, geändert haben, dadurch vielleicht ein anderer Kulturbegriff ergeben könnte oder eine alte, andere kulturelle Praxis. Vielleicht ist es ja dieselbe Kultur, aber sie funktioniert anders. Aber mein Eindruck war, es hat sich irgendwas verändert, jetzt nicht unbedingt in großen, dramatischen Verschiebungen, aber eher subtil im Untergrund. Und das sind so Fragen, die ich gerne heute auch diskutieren würde. Wie ist eure Wahrnehmung in der Frage?
Keine Ahnung, also ich befürchte tatsächlich, also ich weiß nicht, also die letzten Jahre durch die dann doch Corona-Hilfen, die ja dann da waren und sehr viele Stipendienprogramme, hatte ich das Gefühl, dass viele Künstlerinnen und Künstler zum ersten Mal auch richtig arbeiten konnten, weil am Ende hat doch jeder oder die meisten haben ja irgendwo was bekommen. Es gab Lösungen, es gab viele zusätzliche Gelder und im Laufe der Zeit oder letztes Jahr hat sich bei mir so ein bisschen die eingestellt, dass ich gemerkt habe, genau so viel Geld brauchen wir eigentlich immer. Und das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Also momentan sehe ich es nicht, aber da seid ihr näher dran an der Quelle. Wie verändern sich die Budgets? ich kenne so ein bisschen was jetzt in der Stadt München, da wurden schon auch viele Budgets erhöht oder es wurden auch so ein paar extra Gelder bereitgestellt. Da gab es dann eben zum ersten Mal so ein paar freie Arbeitsstipendien, so eine Art Strukturförderung für Kollektive. Das sind ja alles die Dinge, die wir eigentlich in einem viel größeren Volumen brauchen, viel, viel größer. Und ob diese Erkenntnis jetzt durch die Pandemie gekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es wurde so ein bisschen sichtbarer, aber halt eher auch so ein bisschen mehr so eisbergspitzig. Und dann gibt es natürlich die konträren Bewegungen, dass doch auch viele aufgehört haben oder sich andere Berufe gesucht haben. Gerade in der kulturellen Bildung gibt es viele Künstler, die jetzt einfach festangestellt arbeiten, die für die freien Projekte nicht mehr da sind. Natürlich ist das auch passiert, ja, und viele, die halt überhaupt nicht überleben konnten, einfach andere Wege finden mussten. Jetzt haben wir das Problem Soforthilfenzurückzahlung, auch ganz toll. Gestern habe ich ungefähr mit 10 Leuten drüber gesprochen, die hier auf den Veranstaltungen waren, die völlig verzweifelt sind und sagen, ich kann das nicht zurückzahlen. Ja, und das sind halt so die Situationen, wo man halt jetzt merkt, was ist mit Überprüfungen, was ist, wenn irgendwo noch Gelder zurückgefordert werden. Genau, wie wird das jetzt weiterhin geschätzt? Ich weiß es nicht. Also da könnt ihr vielleicht mehr zu sagen, was da politisch gerade passiert.
Ja, also politisch, das ist natürlich ein Sack, da kann ich jetzt auch nicht rein. Da muss die Sanne noch mal ran dann. Aber ich glaube schon, dass wir eine Grunderkenntnis über alle Parteien hinweg, glaube ich, schon haben, dass man gemerkt hat, wie wichtig die freie Szene ist. Also das ist, glaube ich, schon eine Erkenntnis, die sowohl in der Stadt München klargestellt worden ist, wie auch im Land. Hat zum Beispiel die Konsequenz, dass eben das Kulturreferat gerade die Mittel für die freie Szene eben nicht gekürzt hat, obwohl sie an anderen Stellen kürzen musste. Ja? Zum Beispiel beim Zuschuss für die Staatsoper. Ja? Die Stadt München puttert ja auch in die Staatsoper und zwar mehr als 1 Million rein.
Also das wurde nicht nur gekürzt, wurde abgeschafft, der Zuschuss.
Also okay, er wurde eingestellt. Ich glaube 1,5 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe oder so. Bitte? 2,8.
Es waren mal 8.
Es waren mal 8.
Dann waren es 5, dann waren es 3, dann waren es 1,5, jetzt ist 0.
Okay, also gut, also es ist auf jeden Fall nicht bei der freien Szene gespart worden. Insofern, das ist eine Erkenntnis und ein Effekt. Das Gleiche ist natürlich auch, dass die freien Projektförderungen auch von staatlicher Seite jetzt im zweiten Jahr verlängert, also im letzten Jahr so aus dem Ärmel geschüttelt wurden, jetzt sich scheinen zu verstetigen. Also für das nächste Jahr ist es angekündigt, dass es eben erneut eine für die freie Szene gibt und das dann wohl in einen laufenden Haushaltstitel reingeht. Das ist im Einzelnen durchaus auch eine Summe, die nicht reicht, aber die durchaus mit 3,5 Millionen, glaube ich, im Haushalt schon eine Menge ist, die es bisher nicht gab. Ja, also wenn wir über diesen Kulturfonds sprechen, was hat der? 5,6 für ganz Bayern, für alle Sparten der bildenden Kunst. Da ist dann im Gegensatz dazu so ein neues Programm mit 3,5 Millionen, glaube ich, durchaus eine relevante Nummer. Ne? Also insofern, da ist Bewegung drin. Was ich jetzt als Förderer oder als derjenige, der ja solche Programme dann administriert für den Staat als BBK, feststelle, ist, dass diese Ungleichgewichtung, die es in ganz Bayern gibt, sich nicht durch Regionalien irgendwie auffangen lässt. Ja? Es ist einfach eine, sagen wir, krasse... Es ist ein Riesenungleichgewicht zwischen den Metropolen und dem Land. Ja, was die Antragstellungen angeht, was die Künstler, die tatsächlich organisationsfähig sind, angeht, nicht als Köpfe, ja, weil also da habe ich andere Zahlen. Ja, also es ist der BBK hat jetzt zum Beispiel Mitglieder in ganz Bayern 2.500 Leute, ne, 1.200 in München. Entsprechend müsste eigentlich das Antragsvolumen ungefähr 50-50 sein, ist es aber nicht. Ne? Also wir sind irgendwie bei 80-20. Und das ist ein ähnliches Phänomen zwischen Berlin und dem Rest der Republik. Ne? Oder das ist, also, da gibt es eine Tendenz der Aufmerksamkeit und auch des Organisationsgrades. Und vielleicht komme ich da in den Punkt rein, den ich hier gern besprechen würde, ist, also die die Form, sich zu organisieren, ist, glaube ich, extrem wichtig, damit die freie Szene in der Lage ist, überhaupt zu handeln. Also ich glaube, dass wirklich, wir haben selbst in der Hand durch Netzwerke und durch, das muss nicht diese
Brücke verbandschuld sein. Du meinst einen Landesverband der freien Netzwerke, oder?
Auch das ist
notwendig.
Das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, weil das heißt ja nicht Landesverband der freien Netzwerke, sondern es hat sich ja gerade gegründet, diese SK3. Also korrigiert mich gerne, wenn ich Dinge falsch wiedergebe, weil ich sehe das ja nur von außen und nehme es aus der Presse wahr und wir waren bei der Gründung auch bei der Pressekonferenz dazu und sowas, dass sowas passiert, das ist total wichtig, weil das die Sprachrohre sind, die in der Demokratie diese kritische Masse erreichen, dass man überhaupt gesehen wird und durchdringt. Das bedeutet, in dem Moment, wo sich solche Verbände gründen,
ja, das wäre gut.
Okay, das muss ich jetzt kurz machen. Also das ist jetzt eine Entwicklung, die sich...
Entschuldige, da ganz kurz. Soweit habt ihr alles mehr oder weniger mitbekommen. Gibt es noch Verständnisfragen zu dem, was bisher gesagt wurde? Oder können wir jetzt mit dem SK3 weitermachen? Okay, danke.
Also die Ständige Konferenz für Kunst und Kultur, SK3 ist die Abkürzung. Ne? Und es ist ein Zusammenschluss, ein Netzwerk, kein Dachverband, also nicht in der alten Form. Wahrscheinlich muss es ein e.V. werden aus juristischen Gründen, aber wir haben es als reines Netz aufgebaut. Und zwar ist es eigentlich so 2 Jahren jetzt Praxis gewesen, dass sämtliche Landesverbände, also Literatur, Tanz, Theater, Musik, Kunst, Kreativwirtschaft etc., also alle, die landesweit tätig sind, sich regelmäßig zusammen getroffen haben, hauptsächlich online, ja, und sich abgesprochen haben, sich gegenseitig informiert haben. Wie läuft es bei euch? Was macht ihr? Und das Ganze ist entstanden eigentlich aus dieser Corona-Problematik. Ja. Wir haben im Prinzip haben Termine dann gemacht im Ministerium, dann später auch mit dem Kulturausschuss zusammen, dann hat es Anhörungen gegeben. Und wir wurden so, also wir haben uns selbst ermächtigt, eine Stimme zu sein und Beratung zu leisten. Wie muss jetzt dieses Corona-Zeug gestrickt werden?
Demokratie theoretisch nicht ganz unproblematisch, die Sache. Aber das ist nicht... dabei ist eigentlich, dass es ein Staatsversagen war, das dazu geführt hat, also als sie gemerkt haben, sie wollen irgendwie die Leute der freien Szene, die halt als... Roadies, Techniker von irgendwelchen Theater- und Rockproduktionen oder sonst was da sind, bis Künstlerinnen und Künstler, die auftreten oder so, irgendwie auffangen, weil sie ihnen verboten haben zu arbeiten, um eine Pandemie einzudämmen und sie kein Instrumentarium hatten, die irgendwie in ihren üblichen Rastern aufzugreifen. Die haben es verwaltungstechnisch einfach nicht geschafft, das irgendwie auch nur ansatzweise zu greifen. Und als sie dann gemeint haben, dass sie es haben, hat es natürlich auch nicht funktioniert. Aber in dieser Zeit sind viele Verbände in die Bresche gesprungen und haben mit dem Minister und den Fachbeamten im Ministerium gesprochen und gesagt, nee, so ist es nicht. Ihr müsst verstehen, wie das funktioniert. Und haben denen wirklich so einen Crashkurs in so funktioniert Kultur im echten Leben gegeben und die kennen halt nur ihre Staatsopern und sonst irgendwas und ihre Programme und was sie halt lesen in den Zeitungen darüber und die haben einfach nicht gewusst, was hier passiert. Und dann sind halt so Leute wie der Rockintendant von Bayern, Bernd Schweiner.
Zum Beispiel ist auch der Bernd
dabei. Jemand, der, glaube ich, dort auch ziemlich auf den Tisch gehaut hat. Du warst da wahrscheinlich dabei bei einigen Runden, nehme ich an. Die nichts mit der momentanen Musikszene inhaltlich zu tun haben, aber halt die Verbandsarbeit irgendwie mitmachen, dort gewesen und gesagt, hey, die Leute sind so und so aufgestellt, die haben die und die Jobs und die haben jetzt keine mehr und die kannst du nicht so oder so kriegen. Also das ist, glaube ich, deutlich geworden dort, dass die Vorstellung von Kultur, wie sie zumindest in der staatlichen Institutionen wahrgenommen ist, dass das überhaupt nichts mehr mit der Realität hat und zu tun hatte und das nicht funktioniert hatte. Und deswegen war für mich die Frage, was hat sich durch diese Pandemie geändert? Und ganz konkret hatte ich den Eindruck, hier in München zum Beispiel, waren die Institutionen, die im Lockdown es geschafft haben, sofort ein Programm zu machen, das über, ich streame jetzt mein DJ-Set, das ich sonst im vollen Club spiele, hinaus, waren alles Institutionen, die nicht vom Kulturreferat finanziert worden hauptsächlich, sondern vom Sozialreferat. Und dort gibt es eine andere Auffassung von Förderung, einfach aus dem Begriff von sozialer Arbeit und dem künstlerischer Arbeit. Das wird dort anders begriffen in dem Kontext, im soziokulturellen.
Das Problem ist ja auch oft die Leute, die öffentlich geförderte Kultur machen, die wissen ja oft gar nicht, wofür sie die Knete verwenden dürfen. Also mit Beginn des Ukraine-Krieges, da standen die Telefone nicht still, weil Leute gesagt haben, hey, ich habe hier eine leere Halle, die ist noch 4 Wochen leer, da kann man Betten reinstellen. Es gibt hier eine Dusche, ein Klo, auf geht's. Und die wussten nicht mal, ob es erlaubt ist, dass sie befreundeten Museen in der Ukraine helfen, Kunstwerke zu sichern. Und das Problem ist, dass die Personen, die da arbeiten, die sind in Privathaftung. Also wir hatten, das wusste ich auch nicht, bevor ich da in diesem Landtag angefangen habe. Wir haben diesen Fall gehabt von diesen Menschen da von irgendeiner Denkmalbehörde. Der wurde jetzt verurteilt für 795.000 Euro Strafe. Also 100.000, das ist fast 1 Million Euro, 750.000 Euro. Und das, was
für was?
Er hat für eine Daueraufgabe, für eine Digitalisierung von oder Kartierung von irgendwelchen Landesdenkmalkrempel. Ich bin für Denkmäler nicht zuständig, deshalb rede ich da so recht flapsig drüber, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Und der hat dafür Menschen als mit Werk- und Honorarverträgen angestellt, weil es kein Geld gab für feste Stellen, obwohl er das immer wieder beantragt hat und obwohl er den staatlichen Auftrag hatte, bei einer staatlichen Behörde diese Dinge zu erledigen. Das ist auch eine Daueraufgabe, jedes neue Denkmal muss da rein, das hört also nicht auf, da muss es eine feste Stelle für geben. Diese feste Stelle wurde über Jahre und Jahrzehnte nicht geschaffen, es gibt immer noch solche Sachen, kennt bestimmt auch jeder. Irgendwelche Orte, wo man Leute mit Werken Honorarvertrag reinsteckt, obwohl es eine Daueraufgabe ist. Und dann hat man hinterher, als dann irgendjemand geklagt hat, gesagt, der ist dran schuld, Sozialversicherungsbetrug, der hat das gemacht. Ja genau, klar, nur was hätte der denn sonst machen sollen? Also er hätte sagen können, pff, erledigen wir halt nicht.
Noch ein Beispiel dafür, so, dass Kultur nicht richtig verstanden wird.
Ja, und das ist halt der Gap, der jetzt wahrscheinlich sichtbarer wurde durch die Pandemie, eben wo plötzlich klar war, wir haben irre viele Solo-Selbstständige, also dieses Wort ist ja, weiß gar nicht, ob es das vorher schon gab, wir haben irre viele Solo-Selbstständige und ich glaube, die Verwaltung und der Staat geht immer noch davon aus, wenn das Wort selbstständig verwendet wird, dass die Leute viel Geld verdienen. So, ja, ich glaube, aber so ist es und es stimmt halt null und dass die Künstler und die Freiberufler und die Leute, die dann eben in der Pandemie plötzlich nicht mehr arbeiten konnten, wirklich kein Geld haben, um einen Monat zu überbrücken, war denen einfach nicht klar. Und so ist aber die Lebensrealität und dafür haben wir ja auch Studien, wir haben ja in München jetzt auch eine gemacht. Also das sind unter 1.000 Euro, die halt teilweise verdient werden und ich habe das aus eigener Erfahrung, kenne ich das auch jedes Mal, wenn ich das jemandem sage, der in der Verantwortung ist, jetzt seine Kurz vielleicht ausgenommen, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, jetzt echt? Und dann sage ich, ja. Ja, und wie macht ihr das? Naja, wir haben halt eine Wohnung, kein Atelier oder ein Atelier und keine Wohnung. Wir haben keine Ausgaben, wir haben keine Autos, wir haben keinen Jahresurlaub und keine Rücklagen. Mhm. Und das wurde, glaube ich, schon hoffentlich ein bisschen sichtbarer, dass das aber also und was ich aber nicht glaube momentan, dass es so sichtbar wurde und so in die Leute und in die Verwaltung vor allem reingedrungen ist, dass das eine große Masse ist. Also, dass es viele sind.
Das Problem ist, warum du bist noch gemutet, du musst da kurz drauf drücken.
Also der Grund, warum ich so nach dem Mikrofon gegriffen habe, das ist eben nicht so, dass es nicht bekannt war. Es gibt von 2012 gibt's einen Bericht zur Kultur- und Kreativwirtschaft und da steht das alles drin. Und es gibt am Vorabend der Pandemie, am Dienstag, 11. März, wurde der zweite Bericht vorgestellt. Wir hatten damals diesen ersten, es war auch keine Erfindung von den Grünen, sondern die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, die 10 Jahre getagt hat, mit Kreativen, mit Kulturschaffenden, mit Institutionen, mit Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt. Ja, diese Enquete-Kommission überparteilich, über 2 Legislaturperioden hinweg, mit allen möglichen Regierungen, die hat 600 Seiten, reduziert und in diesen 600 Seiten steht drin, wie man richtig geil Kulturpolitik machen könnte. Richtig geil, das ist wie ein Manual, man muss es nur runtergehen. Ja? Da steht zum Beispiel drin Kulturentwicklungspläne, damit es endlich mal transparente Leitlinien gibt, nach denen man priorisieren kann. Natürlich haben dann alle Leute andere Schwerpunkte und so, aber immerhin, dass es die mal gibt, dass man die mal nachlesen kann. Und da steht auch drin Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht, um überhaupt mal zu sehen, wovon leben die Leute, was verdienen die. Und wir hatten das dann 2009 beantragt. Wurde dann immerhin 3 Jahre später auch gemacht. Und in diesem Bericht stand damals drin und steht heute drin, wie gesagt, der letzte Vorhaben der Pandemie, dass im Bereich bildende Kunst, dass da fast alle von Kleinunternehmertum und Minijob leben. Das muss man sich mal vorstellen. Und es sind Leute, die damit halt eine Familie durchbringen auch. Dann darstellende Kunst, da sieht es genauso aus. Und das sind Orte, wo wir ganz viel öffentliches Geld reingeben, um Prekariat zu subventionieren. Sogar im Filmbereich, 60% Kleinunternehmertum und Minijob. In einem Bereich, wo jedes Jahr in Bayern 45, ich reg mich so aufs Mikro, da fließen in Bayern jedes Jahr 45 Millionen rein. 45 Millionen Kleinunternehmertum und Minijob. Und es liegt daran, dass die Sachen nicht so finanziert sind, dass man fair finanzieren kann. Festivals haben das Problem zum Beispiel. In Österreich gibt es jetzt einen Fonds, der finanziert extra on top of der normalen Förderung, wenn man ordentlich seine Leute bezahlt und sozial nachhaltig ist. Und diese soziale Nachhaltigkeit, die ist noch nicht angekommen hier. Es gibt jetzt bundesweit das erste Mal, dass ein Festival einen Betriebsrat gegründet hat. Ich bin mal ganz gespannt, ob dieser eine Betriebsrat, welche Kreise das zieht und ob das dann was verändert, ja?
Ja, aber das ist ja das von den Budgets eben. Es tut sich was. Also ich habe auch das Gefühl, das Land Bayern hat ein bisschen was erkannt. Die Stadt München hat es erkannt, dass man da erhöhen muss. Aber eben 3,5 Millionen sind halt immer noch wahnsinnig wenig. Und ich vergleiche es halt immer, die ganze freie Szene von München zum Beispiel ist vielleicht, oder die ganze freie Szene der bildenden Kunst, für die ich jetzt sprechen kann. Ja. Wir haben eine Zahl festgelegt, es gibt um die 3000 in München, ja, die wirklich professionell und sichtbar und kontinuierlich arbeiten. Wo man sagen kann, die verlassen den Hobbybereich. Ne? Das sind nicht wenig. Und das ist ein Volumen und das ist eine Struktur und da sind Netzwerke und da sind Räume und da sind Werkstätten und da sind, ist auch eine Wirtschaftlichkeit dran gebunden. Also jeder Künstlerin, jeder Künstler gibt Geld aus, wir lassen Sachen drucken, wir lassen Sachen produzieren, wir gehen in Werkstätten und so weiter. Dieses ganze Netzwerk ist ja selbst gemacht. Und wenn man das eben mit einem Schauspielhaus vergleicht, dann ist das ein guter Vergleich, weil letztendlich so ein Schauspielhaus hat auch Werkstätten, hat Personal, hat für jeden Bereich irgendwas, hat eine Kantine. Das brauchen wir ja auch alles, das finanzieren wir alles selbst, aber von diesem wirklich wenigen Geld. Und natürlich, wenn sowas wie eine Pandemie kommt, bricht das sofort zusammen, weil von diesem wenigen Geld kann man sich nicht über Monate retten. Und kann man diese Strukturen auch schwer rüber retten, das muss man dann halt irgendwie schaffen. Aber eben die Budgets für die freie Szene sind vergleichsweise zu so einem Schauspielhaus ungefähr ein Hundertstel oder ein Zehntel. Also das ist immer so ein blödes Beispiel, weil ich möchte jetzt auch diesen Institutionen, will ja auch niemand das Geld wegnehmen. Nee, weil wenn da steht, Kammerspiele braucht die 35 Millionen, bekommt die, dann ist das denen auch zu wenig. Die haben aber die 35 Millionen. Und wenn ich dann vergleichsweise mal rechne, was hat die freie bildende Kunstszene in München und kommt vielleicht auf 2 Millionen, dann ist das halt nichts.
Und wenn wir über Musik reden, was wir vielleicht auch tun sollten,
dann ist das wahrscheinlich genauso.
Ich werde vermutlich diese Position auch mit übernehmen. Weil
was ganz spannend ist, ist, dass weder im institutionellen Bereich noch im Bereich von freier Kunst, sei es Musik, Theater, sonst was, ist eine öffentliche Mittelvergabe gebunden an irgendwelche Voraussetzungen. Das heißt, es passiert, also ich meine Voraussetzungen im Sinne von sozialer Gerechtigkeit. Ja? Das bedeutet, es passiert ganz oft, dass ich Mittel erhöhe, und dann kriegen entweder die Einzelnen mehr Geld oder es kriegen mehr Leute Geld insgesamt. Aber es ist nicht so, dass die Leute ein besseres Auskommen haben oder dass dieses Prekariat, von dem ich vorhin sprach, was eben sehr wohl bekannt war. Diese Berichte sind keine Geheimberichte, das sind Berichte, die die Regierung mit sehr viel Geld finanziert hat, die ein Ministerium hat erstellen lassen von tollen Agenturen, die wahrscheinlich sehr gut verdienen. Und das heißt, wer gewollt hätte und das hätte mal nachschauen wollen, ob es da Ressourcen gibt, gab, und leben konnte oder nicht, der hätte das rausfinden können. Das war ja, wir waren alle dazu eingeladen, alle Abgeordneten, zu diesen Veröffentlichungen. Und was ich wichtig finde, ist, dass bei Vergaben von Raum und Geld solche Dinge zumindest mal besprochen werden, dass man zumindest mal angeben muss, was man für einen Plan hat. Ich sitze außer im Landtag auch noch in einem Bezirksausschuss, also ganz an der anderen Ecke der Mittelvergabe. Und da können Leute Anträge stellen, wenn sie in einem Stadtviertel mit den Leuten oder für die Leute Dinge tun. So. Und da kommen Anträge, die, wo, wo Freie, die auf Rechnung Kunst machen, Konzert, Workshop, kulturelle Bildung, also alles Mögliche. Und die schreiben da für sich auf Rechnung hin 18 Euro, was ich für einen Witz halte. München hat sich zu Fair Art verpflichtet, also man musste eigentlich mehr hinschreiben.
Ja.
Das spielt bei uns in der Diskussion keine Rolle.
Vielleicht kannst du kurz Fair Art erklären.
Fair Art bedeutet, dass man bestimmte Mindesthonorare und Mindestgagen zahlt und sich alles dafür verpflichten, dass man das macht und dass keine öffentliche Knete fließt, wenn nicht mindestens bei auf Rechnung Arbeit mindestens diese Honorare da sind. Und dann wird tatsächlich in diesem Unterausschuss des Bezirksausschusses werden dann die Budgetanträge vorgestellt mit den Worten, die Unternehmerin beantragt für sich selbst. Mit diesen Worten wird es vorgestellt. Das bedeutet, dieses Verständnis, dass man da einen Service leistet und wie jede Klempnerin dafür bezahlt wird, dieses Verständnis ist einfach gar nicht da und das kann man halt auch leider nicht in Studien lernen, so ein Verständnis.
Ja, und da kommen wir jetzt aber an unsere eigene Problematik doch ran. Mhm. Ja? Wir haben das erzogen, dieses System. Wir haben uns nicht vernünftig kalkulierte Stundensätze auf Basis von unseren Betriebskosten, auf Basis unserer eigenen Lohn, den wir brauchen, unsere Rentenversicherung etc. kalkuliert, sondern wir haben immer gesagt, ja, da gibt es 1.000 Euro, schön, ich nehme viel Geld. Ja? Und das nehme ich pauschal, weil mehr gibt es nicht. Ja? Und das, super, wenn du einspringst, aber da haben wir...
Warte, darf ich kurz das Mikrofon, damit die...
So, danke. Danke auch, dass ich wollte gar nicht unterbrechen. Ich habe vor Jahren ein Filmfestival hier in München mitgegründet, das QFFM, und ich fände den Einwand sehr schön, weil wir haben gerade die große Diskussion, wie bezahlen wir unsere Leute fair? Und daher weiß ich sehr genau, dass die Struktur natürlich bei uns selber liegt, also uns wurde zu wenig gesagt, aber man steht ja, finde ich, als kulturschaffende Institution immer vor der Frage, wenn die mir das Geld nicht geben, dann mache ich es nicht. Und das Kulturreferat in München hat uns im ersten Jahr 2.500 Euro ungefähr gegeben und gesagt, damit könnt ihr das machen. Und mehr gibt es halt nicht. Und dann stehen wir halt vor der Wahl, okay, dann machen wir es halt nicht. Und dann gibt es es nicht. Oder eben wir nehmen halt das Geld und führen halt eben prekäre Strukturen fort oder bilden die halt erst auf. Und dass es da wenig Beratung für uns gab, keine sichtbare Stelle, die sich zu uns hingestellt hat und gesagt hat, nee, mit 2.500 Euro macht es nicht, weil ihr schafft Strukturen, die in 10 Jahren irgendwann euch alle in der Prekarität halten. Ist das ein richtiges Wort? Keine Ahnung. Genau,
also wir
das zum einen Mal, also ich glaube, man braucht viel mehr Beratung dafür, die einfach nicht da ist. Es ist niemand sichtbar da in der Beratung. Also gerade ich mache halt viel in queerer Kultur. Es gibt keine Person, wo ich das Gefühl habe, die kann ich ansprechen und die erzählt mir die Wahrheit. Dass alleine wir untereinander, auch Kulturschaffende, nicht untereinander sagen, ja klar, ich verdiene so und so viel Geld oder ich verdiene halt nichts oder so. Das fehlt mir total. Ja, und das andere Problem ist eben, wenn halt nicht mehr Geld da ist, wie kommen wir da raus, wenn wir unsere Kultur hier halt machen wollen? Also irgendwie müssen wir es ja machen.
Ich kann sehr, sehr das Buch von Michael Hirsch, Kulturarbeit, empfehlen. Der hat vorgestern hier das erzählt. Da wird wirklich auf einem sehr, ich sag mal, poetisch und abstrakt hohen, schönen, sprachlichen Level darüber reflektiert, dass wir uns da mal ein bisschen ehrlich machen, was Kohle angeht und auch diese etwas dubiosen Vorstellungen des armen Hungerkünstlers oder des Genies, so deutsch-romantische Fantasien von kultureller Produktion aus dem 19. Jahrhundert wirklich endgültig beerdigen und mal reden, als ob wir im 21. Jahrhundert leben würden, aber vielleicht kommt die Diskussion ja auch nochmal in die
Richtung. Also Artbad Fair oder ich weiß nicht, wie es bei der Stadt München oder generell ist, dass man so Richtlinien veröffentlicht, an denen man sich orientieren kann, das wäre ja schon mal ein Anfang. Also wo ihr einfach oder wo man sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr als 2,5 für dieses Jahr, aber grundsätzlich müsste es so und so viel geben und die versuchen wir nächstes Jahr bereitzustellen. Oder dass man halt eben auch so eben Musterfinanzierungspläne, überhaupt so diese Transparenzthematik, ich finde das total schrecklich, wenn du erzählst, ja, der schustert dann seinem Kumpel da irgendwie die Kohle aus dem Kulturfonds zu. Also wo sind wir denn? Also, aber eben dieses Thema Transparenz, ich glaube, die Stadt München arbeitet dran, die Homepage hat sich überarbeitet, die hat jetzt irgendwie eine Barrierefreiheit bekommen. Das ist ja schon mal gut, da passiert was. Also die haben auch ein Interesse dran, aber das eben, wie viele Leute kenne ich, die genau die Geschichte haben wie du. Ja, das Kulturreferat sagt so viel Hammer, Und dann wird auch gar nicht mehr weiter darüber debattiert. Dann heißt es auch nicht, wir fragen nochmal in einer anderen Abteilung. Durchaus ist das nämlich immer möglich. So ging es mir auch mit dem Kunsthaus Raab. Ich habe angerufen, Abteilung 1 bildende Kunst, im Juli. Ja, nee, haben wir kein Geld mehr. Dann sage ich, ja, ich habe einen 300 Quadratmeter Raum for free. Ich kann ein halbes Jahr Programm machen. Ihr wisst, ich mache Programm. Habt ihr nicht mal 1000? Nee, wir haben nichts. Da wird dann auch nicht gesagt, ich frage meine anderen Abteilungen. Natürlich, ich weiß das, also rufe ich eine andere Abteilung auch noch an. Aber das musst du erst mal wissen.
Gibt
es irgendwo so einen Strukturbaum vielleicht? Mal kann man irgendwie, wo ist die Information? Ja. Wo kann ich überhaupt beantragen? Also so solche Tools wären halt total gut. Ich glaube, teilweise gibt es sie schon, aber die muss man auch erst mal finden. Für Einsteiger oder Leute, die sich vielleicht noch nicht so gut auskennen, die einfach mal eine Überblick kriegen, wo fange ich an, mich zu informieren? Was macht der Bezirksausschuss? Wie macht er das?
Ich würde gerne ein bisschen die Perspektive kurz aufmachen, weil ich das Gefühl habe, dass es sich sehr jetzt auf die konkrete Förderung von bildender Kunst auch so einengt und dass es nicht nur einen Kulturbegriff gibt, der hier über die bildende Kunst definiert wird. Würde ich gerne ein Beispiel aus der Musik bringen, ohne dich jetzt abwürgen zu wollen, oder willst du noch vorher was sagen?
Nein. Ich glaube, das ist übertragbar von Kunstsparte zu Kunstsparte.
Ja, ja, zum Teil schon, aber es gab ja diese Diskussionsgruppe Monokultur, zu der ich auch gehört habe, wo wir versucht haben, so eine kritische Selbstreflexion der städtischen Kulturpolitik zu machen. Und dann gab es, nach 2 Jahren haben wir gemerkt, das ist jetzt ein allgemeiner Diskurs, wir müssen jetzt konkreter werden. Dann haben wir das für Musik nochmal versucht, so eine Initiativgruppe zusammenzuführen, um eine Demo zu machen. Das war dann schwierig, Musiker dazu zu bringen, dass sie gemeinsam politisch agieren, ist, glaube ich, noch schwieriger als mit bildenden Künstlern. Aber was interessant war, die Diskussion und die Forderungen, die daraus entstanden sind, aus dem Prozess, haben dazu geführt, dass die Stadt das Thema Popmusik in München mal ernst genommen hat als eine kulturpolitische Aufgabe. Weil vorher war das halt einfach Kommerz und damit uninteressant. Aber mittlerweile ist es ja auch ein ganz anderer ökonomischer Zusammenhang damit. Und dann wurden einige Förderprogramme aufgestellt und es wurde gesagt, in 3 Jahren überprüfen wir den Prozess, ob er geholfen hat. Dann kam die Pandemie, wurde natürlich nicht überprüft, aber es gab vor kurzem im Feuerwerk von der Fachstelle Pop eine Konferenz, du warst auch an einem der Tage da, und da wurde auch diskutiert und interessanterweise kam an einem sehr kritischen Punkt in dieser Debatte, was jetzt falsch läuft, die haben ähnliche Fragestellungen verfolgt wie wir hier, kam der Leiter des Jugendkulturwerkes, der mir ein sehr zurückhaltender Mensch zu sein scheint, und Verwaltungsleute reden ja jetzt, wenn Politiker auf der Bühne stehen, vor allem recht selten, aber der hat dann irgendwann, ist bei ihm irgendwas geplatzt und dann hat er gesagt, das Kulturreferat fördert Ergebnisse. Wir haben einen anderen Begriff von Kultur, wir fördern Prozesse. Und das hat bei mir einiges irgendwie an Denken ausgelöst. Und ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht mit diesem Unterschied auch was anfangen könnt und wie ihr das seht. Ich meine, bildende Kunst macht eine Ausstellung oder produziert irgendein Werk. Darstellende Kunst hat eine Aufführung, ein Konzert. Natürlich manifestiert sich das natürlich an einem Moment in gewisser Weise, aber es hat sich gezeigt, während der Pandemie, die Organisationen und einige Vertreterinnen sitzen ja auch hier, die über diese Form von Förderung verfügen, nämlich dass Prozesse gefördert werden, waren einfach in 0, Josef in der Lage, darauf zu reagieren, während hingegen städtische oder Landesinstitutionen, die ein viel höheres Budget hatten, nicht in der Lage waren, ein Programm anzubieten, das irgendwie adäquat ist. Die haben vielleicht irgendwas abgefilmt und virtuell gemacht, aber haben nicht ihren Programmauftrag erfüllen können, weil sie auch völlig überfordert waren, auch nur 2 Meter außerhalb ihrer Box zu denken.
Ich würde da gerne noch mal zum einen, das sind ja zwei verschiedene Dinge jetzt. Also zum einen Ergebnisse oder Prozesse fördern und zum anderen nochmal, wie wird man agiler, wie wird man resilienter und agiler? Mhm. Also sprich, wie kann man besser widerstehen, widerstandsfähig sein und wie kann man besser sich in neue Begebenheiten einpassen? Ich glaube, bei dem resilienten Agilwerden ist wirklich ein großes Problem dieses Zuwendungsrecht. Also da sind einfach Leute, wenn du jetzt 2.500 Euro bekommst und du musst es zurückzahlen, dann gehst du im Freundeskreis einmal betteln und dann hoffst noch, dass Weihnachten wird und du vielleicht noch im Februar Geburtstag hast und dann ist es erledigt. Aber wenn du jetzt 2.500 Millionen kriegst und du musst es zurückzahlen, hast du echt das Problem. Und die Leute sind ja persönlich haftbar immer. Und das war was, was wirklich, also ganz ehrlich, und zwar nicht nur bei den staatlichen Institutionen, sondern auch bei den Leuten, die Kulturfondsmittel bekommen haben, die hatten wirklich, die schlugen bei uns dann auf, darf ich das oder muss ich dann mein Geld zurückzahlen? Wir haben dann in jedem einzelnen Fall Briefchen geschrieben, öffentliche Anfragen gestellt und Sachen nachrecherchiert, darf ich das oder muss ich mein Geld zurückzahlen? Und bis das klar war, was dürfen überhaupt staatliche Institutionen? Dürfen die das Geld behalten und ausgeben, wenn sie jetzt nur einen Stream machen oder nicht? Das hat eine Weile gedauert. Ich sehe das übrigens auch bei so einem BKM, wie schwerfällig so eine Verwaltung ist. Und wie
BKM
lange,
ist was?
Bundeskulturministerium. Mhm. Also die Behörde von Claudia Roth, ich sage bewusst Behörde, weil du drückst da nicht auf den Knopf und alles ist anders. Das sind Leute, die sind da seit vielen Jahren angestellt. Wenn du Glück hast, interessieren sie sich für Kultur, Kunst und so weiter, wenn ich nicht. Jetzt wollte ich nochmal zu diesem Strukturhaften und Prozesshaften in der Förderung kommen, weil ich glaube, dass tatsächlich das die spannende Frage ist. Wir haben seit vielen Jahren im Filmbereich in Deutschland eine Förderung, die fördert nur, dass du was herstellst, völlig egal, ob was hinten bei rauskommt. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute aufhören zu produzieren, gibt es kein Geld mehr. Da wird also nicht ein Produkt gefördert in irgendeiner Form, sondern da wird gefördert die Arbeit, die du erledigst quasi. Und das hat bis jetzt auch noch nicht so toll funktioniert. Also was ich sagen will ist, ich glaube, kommt sehr darauf an was du gerade arbeitest und was du gerade machst. Und ich glaube, eine Förderung von Prozessen, eine Förderung von ergebnisorientiertem Arbeiten und, was du gesagt hast, ganz wichtig, eine Strukturförderung, das ist dieser Dreiklang, den es braucht, um erfolgreich arbeiten zu können und um sozusagen nicht von oben herab da irgend so ein Ding draufzusetzen. Dazu wäre es halt schlau, steht übrigens auch in diesem Ergebnis der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, da steht es auch drin. Es wäre schlau, wenn man dialogische Formate hätte, mit zum Beispiel sowas wie SK3, mit anderen Verbänden, mit EinzelakteurInnen, dialogische Formate, wo man überhaupt mal rausfände, was, wo die Bedarfe sind, wie man diese Säulen designen muss, dass es funktioniert und diese dialogischen Formate, und deshalb finde ich das so wichtig, dass man mal mit sowas beginnen müsste, die gab es zum Beispiel in Baden-Württemberg, nachdem dieses Enquete-Kommissionsbuch rauskam. Die haben das gemacht in einem sehr langen, sehr zähen Prozess, aber sie haben es gemacht, es gab Ergebnisse und deshalb gab es da meiner Meinung nach auch so schnell die Solo-Selbstständigen-Hilfen. Und deshalb waren da die mit Unternehmerlohn, wo die Solo-Selbstständigen-Hilfen halt einfach, zeig mir die Steuererklärung der letzten 3 Jahre. Also klar, fallen auch da Leute durchs Raster, die gerade eine Woche vorher erst angefangen haben oder so, ne? Aber das war immerhin schon mal besser und das war dort in der Verwaltung bekannt, weil es diese dialogischen Formate mit der Basis im Land gab. Und das ist, glaube ich, was Schlaues, weil ich glaube, man kann nicht sagen, Prozess oder Projekt, toll, schlecht, so muss man es machen. Ich glaube, es braucht alles, weil Kunst und Kultur sehr vielfältig sind und sehr unterschiedliche Unterstützung brauchen.
Eine der Hauptforderungen von Stereokultur war auch Open Spaces, in denen Künstlerinnen, Verwaltung und Politik freie Themen wählen und Entscheidungsempfehlungen aussprechen. Entschuldige.
Ich finde, das ist richtig. Ja. Wenn wir uns darauf verlassen, dass die Verwaltung etwas macht, dann sind wir verlassen. Wir müssen versuchen, dass wir diese Einladung machen. Und ich glaube, dass das eben auch eine Aufgabe sein kann für solche Foren wie das hier. Aber natürlich, was ihr gemacht habt, in der Favoritbar und so weiter, ist dasselbe Geist und dieselbe Voraussetzung. Man muss wirklich es schaffen, die Verwaltung hier reinzuholen. Und ich glaube, das, was die SK3, weil es jetzt nochmal gefallen ist, versucht, ist tatsächlich aus der Szene raus erstmal eine Information zusammenzuholen, was wollen wir denn überhaupt fordern? Ja? weil einen schnellen Bürgerbeteiligungsprozess da aufsetzen und irgendwelche Moderatoren einbuchen und dann haben wir alles gesagt und keiner ist schlauer, das wird uns nicht wirklich zukunftsweisend irgendwas bringen. Was uns was bringt, ist, wenn wir uns klar sind, was brauchen wir, ne? Und ich glaube wirklich, dass wenn wir es schaffen, eigene Strukturen aufzubauen, ja, und uns selbst hinzustellen, dann sind wir in diesem demokratischen System tatsächlich in der Lage, Veränderungen herbeizuführen, weil wir dann auf einmal kompatibel sind, auch mit dem Parteiensystem zum Beispiel im Parlament oder in den Stadträten, dass man tatsächlich in den Dialog reingeht. Aber am Ende werden wir die Hausaufgaben selbst machen müssen. Und ich glaube, diese ganze, in dem Moment, wo sich der Prozess wieder umdreht, dass eine verordnete Beteiligungsstruktur, ein Beirat gegründet wird, ein was weiß ich, ach, hör mir auf, da habe ich ja schon gar keine Lust mehr. Ne? Wir haben tatsächlich, wie wir uns gegründet hatten, wir mussten dem Minister erklären, was ist freie Szene. Der wusste es nicht. Ja? Pandemie natürlich war und er wusste nicht, was freie Szene ist. Weil natürlich, mit wem geht er um? Im Intendanten der Oper, Gärtnerplatz, die Pinakotheken, rauf und runter.
Wir haben das ja seit vielen Jahren gefordert, dass es anspricht. Und so. Wir hatten, also schon lange bevor ich im Landtag war, und zwar auch nicht nur die Grünen, sondern es gab immer wieder Forderungen, dass in diesem Kunstministerium es eine Ansprechperson für die freie Szene braucht. Und diese Ansprechperson, die kam einfach nie, weil die Menschen, die da regiert haben, gesagt haben, das ist mir wurscht, und auf meine persönliche Nachfrage hin wurde mir dann gesagt, ja, freie Szene, das ist ja nicht intermediär und nicht öffentlich, also intermediär heißt Leute, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, aber nicht staatliche Institutionen sind, da ist man also nicht beim Freistaat angestellt, und öffentlich heißt, wenn man halt angestellt ist beim Land oder bei der Stadt. So, und dann sagen die zu mir, das ist ja nicht intermediär oder öffentlich, diese freie Szene, deshalb ist da eigentlich das Wirtschaftsministerium zuständig. So, als ich das gehört habe, ich dachte, ja, geht's noch. Also das Geld vom Wirtschaftsministerium, das nehme ich natürlich gerne. Nur das Problem mit dieser Wirtschaftsförderung ist ja, dass ich gar nicht alles fördern darf, wegen Wettbewerbsrecht und schieß mich tot, ja. Und deshalb ist es auch bei der Musikszene, als du vorhin sagtest, Kommerz interessiert uns nicht, ist ja beim Film das gleiche Problem. Wegen des Wettbewerbsrechts kannst du eben nicht alles fördern. Du kannst zum Beispiel nicht einfach sagen, boah, kleine Verlage, super geil, den geben wir jedes Jahr, damit die überleben können, oder kleines Plattenlabel, den geben wir jedes Jahr ein Geld. Das heißt, da musst du sowas machen, diese komischen Wettbewerbe, die es immer gibt, oder Programmkinopreise. Das ist nämlich erlaubt. Aber die zu fördern ist nicht erlaubt.
Aber der Markt wird doch alles regeln.
Der Markt will alles regeln, yeah, right. Da wäre ich, glaube ich, bei den anderen. Und der Punkt ist aber, dass in den Bundesländern, weil du auch gefragt hast, wie machen es andere Länder, in den Bundesländern, wo das richtig, meiner Meinung nach, super läuft, da gibt es eben von unten Verbände, die sagen, das hätten wir gerne, das brauchen wir. Und ich meine ja auch nicht so einen dialogischen Prozess, das ist nicht, wir machen jetzt 6 Wochen dialogischen Prozess, alle kommen mal vorbei, schreiben was auf die Tafel, dann gehen die wieder heim. Sondern das dauert wirklich Jahre, weil nämlich in manchen Bereichen gibt es noch gar keinen Verband. Dann gibt es Verbände, die wissen nicht, was sie wollen. Es gibt manche Bereiche, da gibt es 7 Verbände und die streiten sich alle. Und das dauert eine Weile, wenn man da wirklich was Sinnvolles haben will. Und was eben in den Bundesländern, wo es meiner Meinung nach gut funktioniert, ist, da arbeiten halt alle Ministerien, die irgendwas mit Kultur machen. Du sprachst von einem Netzwerk, was ja auch Geld bringt, was ja auch einer Stadt hilft. Dann, wenn eine Kommune ein lebendiges Kulturleben hat, dann wohnen da auch gerne Leute. Niemand will wohin ziehen, wo man zum Kino irgendwie 3 Stunden die Töchter hinkarren muss. Ja? Und all diese Sachen, Standortfaktor, Tourismus, Geld, was da umgesetzt wird, das gehört wirklich alles zum Wirtschaftsministerium. Und das bedeutet, es braucht einen Mehrklang aus Wirtschaftsministerium, Kultusministerium und Kunstministerium, wo die gemeinsam sich auf ihren Arsch setzen, eine regelmäßige Steuerungsgruppe einrichten. Also Steuerung ist jetzt wieder so ein Wort, was von nach oben herab klingt, aber ich meine, dass sie sich selbst überhaupt mal steuern. Dann passieren schon mal keine Doppelstrukturen. Also im Bereich zum Beispiel Medienkunst, da haben sich letztes Jahr das erste Mal getroffen die Gerlach, dann die Staatskanzlei, die ist nämlich für Medien zuständig, und das Kunstministerium. Und da war noch nicht die kulturelle Medienbildung dabei. Ja, und die haben das erste Mal miteinander geredet, wer überhaupt welche Programme macht. Und da wird wirklich so viel Geld rausgeschmissen, weil alle eine tolle Idee von einer anderen Seite angehen und man könnte es zusammen machen. Und wenn man heute jetzt, egal welches Kulturprojekt, knete will, Macht man es an der Mittelschule, dann geht man zum Sozialministerium. Ist es für Gymnasien, geht man zum Piazzolo. Macht man es auf Bayerisch, geht man ins Heimatministerium, zum Füracker. Macht man es mit Medien, geht man zum Söder, in die Staatskanzlei. Das ist halt völlig absurd.
Das meine ich ja. Schön wäre, wenn man einfach herausfinden könnte, wie man es angeht.
Ich wollte einfach mal in die Debatte etwas einbringen, was für mich sich die letzten Tage zumindest hier wie eine konkrete Utopie anfühlt. Es ist jetzt nicht ein reiner Kunstprozess hier, es ist ein ganz anderer Kulturbegriff, der sehr viel politischer und gesellschaftsprägender ist von seinem Ansatz. Aber ich glaube, dass das ganz interessant ist in der Hinsicht, weil hier vor allem junge Menschen, ich bin da definitiv nicht repräsentativ vom Alter her, sich einbringen und das mit einer Dynamik und einer Verzahnung verschiedener Szenen und da so viele Synergien entstanden sind und das ist eine wirklich hochgradig effiziente Organisationsform, die da gefunden wurde und die hat folgende Forderung aufgestellt, als wir das Ding begonnen haben. Nämlich eine lebendige Stadtgemeinschaft braucht mehr freie Räume für junge Menschen. Ich glaube, es geht nicht nur um Junge, um deren Selbstentfaltung, Politisierung, Sozialisierung zu ermöglichen. Freie, selbstbestimmte Initiativen und Strukturen brauchen mehr Zugang zu Raum, finanzielle sowie materielle Ressourcen und verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen. Freischaffende und diverse Subkulturen dürfen nicht weiter ignoriert werden. Also das ist natürlich eine sehr plakative Forderung, aber ich denke, es gibt hier schon eine Praxis, die man erleben kann. Ich denke, diejenigen, die hier schon ein paar Tage vielleicht das Programm beobachtet haben, merken, dass es sich doch ein bisschen anders anlässt als eine übliche kulturelle Institution. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das die Lösung aller Probleme ist, aber ich glaube, man muss wieder mehr wagen, Kultur außerhalb der eingefahrenen Strukturen zu denken und ein bisschen mehr Spielräume für Experimentelles und vielleicht auch auf einer nicht nur theoretischen Ebene, sondern auch auf einer organisatorischen Ebene zuzulassen, wo man, glaube ich, einfach aus der Praxis einen anderen Begriff von Kultur erarbeitet, der mehr mit soziokulturellen Praktiken zu tun hat und wie wir ihn ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr lieben gelernt haben und auch viele der Veranstaltungen, die nicht in diesen klassischen Vorstellungen liegen, werden ja sehr gut angenommen, und zwar von verschiedenen Leuten. Also das Publikum, das man erlebt, und das, denke ich, hatten wir hier auch, ist deutlich diverser als das von etablierten, eingefahrenen, durchformatierten Kulturangeboten. Und ich sehe da wirklich einen Bedarf, diese kulturelle Praxis auch zu ändern. Aber gibt es von eurer Seite vielleicht noch, wir müssten mal so langsam Richtung Ende der Runde denken, ohne dass ich jetzt sofort das abwürgen will. Aber gibt es irgendetwas, wo man sagt, man kann wirklich versuchen, eine andere Praxis zu finden, einen anderen Kulturbegriff finden, um auch eine Erfahrung zu machen und dann mit anderen teilen zu können, dass solche Dinge, wie sie jetzt während der Pandemie passieren, künftig vielleicht nicht mehr passieren und wo vielleicht auch ein gesellschaftlicher Effekt dabei rauskommt, der, wie andere hier auf dem Panel in diesen letzten Tagen gesagt haben, zu einer Sicherung der Demokratie dient. Weil, um ein Zitat von gestern aus dem philosophischen Gespräch zu nehmen, von Herbert Marcuse er sagte, die Kunst ist die Architektur einer freien Gesellschaft. Und ich denke, dass wir jetzt sehr über bürokratische und Dinge zusammen gesprochen haben, aber mich würde ein weiterer Kulturbegriff interessieren, der vielleicht diese Probleme, die wir erlebt haben, von vornherein gar nicht entstehen lassen würde und vielleicht auch gesellschaftlich mehr zu einem emanzipatorischen Effekt kommt, der wir, glaube ich, in Zeiten, wo eine rechtsextreme Bedrohung für uns alle immer stärker da ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, als vielleicht ein Schutz, eine Imprägnierung dagegen helfen könnte. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Träumer, aber ich würde diese Träume einfach gerne jetzt mit euch diskutieren. Und es ist auch eine Aufforderung an euch, vielleicht noch was zu sagen. Soll man gleich mal
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den ganz großen Wurf für all die Fragen geben kann. Aber was mir jetzt in dieser Diskussion aufgefallen ist, es wurde jetzt gar nicht diese klassische EU-Kultur, ernste Kultur und EU-Unterhaltungskultur-Frage aufgemacht. Und das fand ich insofern produktiv, als dass es für mich eigentlich jetzt aufgefallen ist, nachdem es über diese ganzen Fördermöglichkeiten ging, dass dieser Gegensatz ganz stark an zentralisierter Kultur in Form von großen Institutionen und dezentraler Kultur, sei es die freie Szene im bildenden Kunstbereich oder eben KonzertveranstalterInnen und all diese Dinge im dezentralen Bereich, MusikerInnen, und dass man eben diesen dezentralen Bereich stärker in den politischen Diskurs, stärker in die Verwaltungsebene führen kann und den Anschluss geben kann, vielleicht auch mit diesem Begriff, also ohne das einfach mehr reinzunehmen. Ich glaube, das wäre sehr produktiv.
Keine Frage, sondern ein Statement bei euch noch irgendwas? Andrea, magst du noch was sagen? Ich meine, du bist ja hier als Beispiel auch öfter schon hergenommen worden von mir.
Letztens war irgendwie im Radio, dass die Menschen so wahnsinnig vereint haben und da wollen sie jetzt mehr Gelder ausgeben, um irgendwelche Strukturen zu finden. Vom Staat und keine Ahnung. Und ich dachte mir, Wahnsinn, wenn man mehr den Leuten die Möglichkeit geben würde, sich künstlerisch, kulturell zu treffen, weil das sind ja die Sachen, wo sich Menschen begegnen, wo man ins Ratschen kommt, wo man tatsächlich irgendwie neue Ideen zusammenfindet. Irgendwie, wir haben ja das Köschk und die Färberei, da kommt halt dann auch meine Frau, die irgendwie nach dem Aldi-Supermarktkassenbetrieb irgendwie zu uns kommt und die in der Keramikwerkstatt ist oder eine in der Nähwerkstatt, die tatsächlich irgendwie plötzlich Leute finden, mit denen sie zusammen was machen. Dann machen sie eine Ausstellung im Köschk und irgendwann trauen sie sich vielleicht irgendwie ganz was anderes in ihrem Leben zu machen oder sie bleiben da. Aber jeder Mensch hat halt das Bedürfnis, da bin ich mir sicher, ein Buch zu lesen, ins Kino zu gehen, auf ein Konzert zu gehen. Und diese Räume sind aber manchmal so schwierig zu begehen, dass man sich nicht reintraut. Und darum braucht es halt so niederschwellige Räume, wo man jederzeit sich willkommen fühlt, wo man auf ein Konzert geht, ohne dass man irgendwie Geld dafür zahlt, weil man es sich vielleicht nicht leisten kann oder so. Also von dem her glaube ich, wenn es mehr, und ich glaube eben gerade im Kulturreferat oder Sozialreferat ist es ganz, ganz vielen Leuten ganz klar, mit denen ich halt zu tun habe, dass wir dafür Geld brauchen. Oder jetzt bei Neustadt Kultur irgendwie war es unglaublich cool, wie schnell man irgendwie, wenn man dann gemerkt hat, man braucht das Geld jetzt doch für was anderes, dann ruft man da an und sagt, ich will das Geld jetzt für was anderes ausgeben und erklärt es denen und plötzlich konnte man es für was anderes benutzen, weil man halt mit der Zeit oft merkt erst, für was man das Geld braucht, weil sich natürlich alles in so einem Fluss ist.
Also meinst du, dass die Pandemie auch die Agilität der Verwaltung gesteigert
hat? Das auf jeden Fall schon, aber ich glaube, wenn es mehr Leuten in diesen oberen Strukturen klar wäre, wie wichtig Kunst und Kultur für uns alle ist, also um am Leben teilzunehmen und anderen Leuten zu begegnen und das tatsächlich vor dieser blöden Einsamkeit, ob jetzt Pandemie oder nicht, die Leute werden einfach immer einsamer, weil alles ist so unglaublich. Du gehst in den Kindergarten, du gehst ins Altersheim, du bist im den und dem Zentrum, du da, aber die Leute begegnen sich nicht mehr. Und es geht eben nicht nur darum, dass Jugendliche oder so ihren Konzertraum haben, sondern eben, dass da alle einen Platz haben, ob die jetzt Rentnerinnen sind. Also wir machen viel mit Jugendlichen und Rentnerinnen zusammen und du merkst, wie bei allen das Bedürfnis so groß ist, ja, was zu tun und tatsächlich eben Kunst und Kultur ist halt da.
Ja, auch in der darstellenden Kunst und Theater ist es ja auch in den letzten Jahren eine immer größer werdende Bewegung, dass man sagt, man macht nicht mehr Aufführungen, sondern man hat Begegnungsräume und schafft Begegnungsorte und Anlässe. Und das ist eigentlich die darstellende Kunst. Also, oder das ist das, was das Theater heute leisten kann. Gibt es hier noch, wenn ich schon mal in der Ecke bin, irgendwelche Kommentare, Anregungen, Fragen? Magst du was sagen? Jörg?
Ich habe mir das vorgestern von Michael Hirsch auch angehört und interessiere mich schon auch immer für diese Frage irgendwie von dem professionellen Künstler oder diesem, eben wie Michael es auch formuliert, dem Amateurstatus, der nicht so uninteressant ist. Und es wird jetzt immer sehr viel von der Pandemie und den Strukturen und was da entstanden ist und was man vielleicht gelernt hat oder nicht. Aber grundsätzlich höre ich eigentlich immer so eine gewisse Forderung, dass die Künstler sich so weit professionalisieren sollten, dass sie so schlau werden und so lebenstüchtig, dass sie in den Verwaltungsstrukturen wissen, wo sie was rausholen können. Und ich frage mich immer, ob es nicht umgekehrt sein sollte, dass die Verwaltungsstrukturen kapieren müssten, was der Wert dieser Kultur ist und dass es nicht die Funktion des Künstlers ist, sich so lebenstüchtig schlau aufzustellen, um den Strukturen zu funktionieren, sondern dass die Strukturen funktionieren müssen, um die Künstler über Wasser halten zu müssen. Und da geht es um ganz viele Sachen, das ist wahnsinnig komplex natürlich. Es geht eben auch nicht nur um Förderung, es ist, wie du so schon gesagt hast, das betrifft alle Schichten. Und wir sind halt verloren in einer Kultur, in der grundsätzlich schon mal sozusagen dieser Gedanke ist, Kultur muss immer durchgefördert werden irgendwie. Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist dann, der Markt wird es regeln oder der Kommerz füllt dann die Lücken oder so. Oder wie soll das gehen und warum muss das alles getrennt werden? Warum wird vieles in der Kultur gar nicht mehr besprochen? Warum kultivieren sich manche Sachen auch gar nicht? Warum gibt es eine total tote Galeriewelt? Warum funktionieren halt viele Sachen einfach nicht? Es ist sehr komplex, aber ich glaube, man ist verloren, wenn man versucht, irgendwie den Kunstmarkt oder die Kunstproduzenten oder ob sie jetzt sozusagen produzieren oder im Prozess sind oder was auch immer, so weit formatiert, dass sie das Problem lösen. Ich würde mich freuen, wenn das eigentlich von der anderen Seite her sich öffnen würde.
Mhm. Wenn ich schon hier bin, habt ihr eine Reaktion drauf oder gibt es hier noch Statements, Fragen? Dann ist denn.
Ich fand die Idee mit dezentralen Organisationen total interessant, weil vielleicht auch zu Jörg, um da vielleicht die Spange zu kriegen. Ja. Es geht natürlich nicht darum, dass wir alle jetzt die super Verwaltungsprofis sein sollten und jeden Kniff des Verwaltungsrechts checken. Das geht nicht. Ne? Wir werden aber trotzdem, glaube ich, die verschiedenen Ebenen irgendwo miteinander verbinden müssen. Und da ist mir so ein Wort jetzt gerade eingefallen wegen dem Dezentral. Ja? Wir sprechen sehr oft selbst in so Schubladen, ja? Junge Leute. Die Schublade ist heute ganz oft immer wieder gefallen, auf Basis dieses Ortes und auf Basis der Initiative. Im Prinzip müssen wir immer generationsübergreifend gucken. Ich fand jetzt gerade die letzte Ausstellung im BBK, auch wenn es die Jahresausstellung ist und sicher nicht das beste Ding als Ausstellungsformat, das ich mir wünsche, aber da ist eine 91-Jährige neben einer 21-Jährigen. Und man kann im Prinzip nur ganz schwer die beiden Positionen mit diesem krassen Unterschied von 70 Jahren zueinander in Beziehung setzen. Sie sind Zeitgenossen, also vollkommen unabhängig vom Alter. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in so eine zivilgesellschaftliche sein, dann müssen wir sehr viele Leute auch außerhalb von dem eigentlichen Klientel reinnehmen. Und da müssen wir versuchen, dass wir wirklich, also wenn wir wirklich so eine gesellschaftliche Karte haben wollen, dann müssen wir wirklich uns viel breiter ausstellen, also auch außerhalb des Kulturkontexts im eigentlichen Sinn. Ne? Und deswegen sind so diese Freiraumideen wahrscheinlich wirklich das auch die plausibelsten Argumente, um das gut zu vertreten, dass sich tatsächlich was im Verwaltungssystem ändert. Weil, also ich stelle schon wirklich fest, auch im Zusammenarbeit jetzt in den letzten 2 Jahren mit der Regierung in Bayern, ja, die machen Fehler, ja, und da gibt es einen Haufen absurde Sachen. Aber da gibt es einen Haufen Leute, die tatsächlich zuhören. Nicht alle. Und die muss man halt versuchen, ein bisschen zu befördern. Ja. Also es gibt sicher die Kräfte, die einem helfen können oder die uns helfen können. Und dieses Dezentrale finde ich ein super interessantes Konzept, weil es ist eigentlich ein Wort, das ich in der Form noch nicht verwendet habe. Aber Ja, aber das ist vielleicht genau auch dieses Dezentrale eben, wie es auch wirtschaftlich dezentral sinnvoll ist, ja, statt große Leitungen durch ganz Deutschland zu ziehen.
Also wir verwenden das schon öfter, weil das einfach auch immer so eine Empfehlung ist, eben die Räume zu schaffen. Oft, wenn wir mit Stadtpolitikern sprechen, dass man halt davon spricht, es braucht mehr freie Räume und es braucht mehr freie künstlerische Räume, weil die immer soziokulturell arbeiten. Die meisten bildenden Künstler arbeiten so auf freie Projekte. Ich habe es ja selbst erlebt mit dem Kunsthaus Raab. Das war vorher ein Schuhhaus, das stand jahrelang leer. Die Leute im Viertel waren so ein bisschen mürbe, weil es so ein schöner, wirklich prominenter Platz war. Dann habe ich dafür ein halbes Jahr aufgemacht und dann hatte ich schwuppsdiwupps alle drin. Ich habe Künstler geholt, die ich gern zeigen wollte. Ich habe Künstler aus dem Viertel geholt, die ich gezeigt habe. Ich hatte die Nachbarschaft drin, die einfach wissen wollte, was ist jetzt hier, die es teilweise nicht fassen konnten, dass sie in dem Raum sich aufhalten durften, ohne was kaufen zu müssen und auch noch for free Kaffee bekommen haben. Das ist einfach, und dann erreicht man ja die Leute und dann fängt es an Spaß zu machen und dann fangen die Gespräche an, wie es die Andrea gesagt hat. Das geht relativ schnell, aber es dauert natürlich auch eine Weile, bis jeder sich dann doch auch mal reintraut, bis alle verstehen, das ist ein Ort für alle, da muss man nichts zahlen, um reingehen zu dürfen. Da kann man auch einfach wieder gleich rausgehen oder länger bleiben. Und das ist die große Chance, also dass man in den Stadtvierteln, in den verschiedenen Orten, und wir werden aber dann oft darauf verwiesen, ja, es gibt doch die Stadtteilkulturzentren, die aber ja leider Gottes oftmals wirklich eher tröge und altbacken, gar nicht so die offenen Orte sind. Potenziell muss man die vielleicht einfach auch mehr ansprechen und sagen, können wir hier was machen. Also denke ich mir oft, muss man halt dann auch, wenn ihr jetzt Sachen machen wollt mit euren Kollektiven, einfach auf die zugehen und sagen, können wir hier mal einen Monat rein, weil letztendlich ist das möglich und die sind da und das ist vielleicht ein Anfang, aber eben diese Orte im Stadtgebiet zu verteilen und zu sagen, überall gibt's die und die werden von guten Leuten geleitet und denen gibt man auch im besten Falle sofort Geld, wenn man merkt, da ist eine Initiative, die wollen sich da engagieren und dann sagt man nicht, nee, wir haben nichts. Also das hat mich halt wahnsinnig aufgeregt. Ich rufe da an und ich meine, die kennen mich, die wissen, ich mache schon was, dass dann einfach kommt, nö, haben wir nicht. Also das geht einfach nicht und das wirft die Leute auch oft zurück und das würde ich mir kulturpolitisch wünschen, dass die Reaktionen auf solche Anfragen einfach anders sind, auch wenn du mit deinem Festival kommst, dass es dann nicht nur so ein bisschen
die Menschen, was gibt. Die da eine Sachbearbeitungsstelle haben, haben leider weder Qualifikation noch kriegen sie die irgendwie gefördert für Beratung und es bräuchte Beratungsstellen. Ja. So.
Bräuchte vielleicht einen Zwischenschalter, also jemand, der diese Aufgabe übernimmt, sagt, Moment, cool, klingt super, ich telefoniere mal rum und sich dann wieder bei dir meldet. Also sowas bräuchte es vielleicht.
Gibt es hier ein paar Leute, die vielleicht aus den Kollektiven eine andere Perspektive dazu beitragen möchten? Weil ansonsten würde ich gerne noch mal eine Sache ganz konkret. Ja.
Danke, San. Ich hätte, also was mich ein bisschen, also vorhin fiel mal das Wort okkultes Geheimwissen und jetzt gerade war auch wieder dieser Wunsch nach einer Beratungsstelle und ich stelle fest, also zumindest wenn ich mich umschaue in meinen Bubbles, es liegt sicherlich auch an meinen Bubbles, ist es halt fast immer die gleichen Leute, die Kultur machen, Leute, die eigentlich irgendwie aus einem mittelmäßig gut bürgerlichen Elternhaus kommen, die irgendwie auch nicht so viel Angst haben, sozial zu fallen, also wo es einfach nicht ums Geld geht, es geht bei den meisten Leuten, sicher bei einigen Künstlern, also bei mir selber, ich war sehr lange als Zauberkünstler sehr prekär unterwegs, als Straßenkünstler, aber trotzdem ist so diese, das sind halt immer die gleichen Leute und die wissen dann irgendwann, wie es funktioniert und dann verteilen die sich Gelder und die haben aber genug Zeit, um sich mit wenig Geld zu organisieren, weil sie nicht tief fallen müssen, weil sie nicht irgendwie auch um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen. Und ich glaube, wenn man dann deine Forderung so ein bisschen, wir Künstler müssen uns halt besser organisieren und bessere Netzwerke bilden, denke ich mir, das sind die gleichen Leute, die Netzwerke bilden, das sind immer die gleichen Leute, die sich organisieren.
Engagement muss man sich leisten können.
Ja, leider. Genau.
Ja, es ist total schrecklich. Ich kann es mir eigentlich auch nicht leisten. Also das ist das Problem. Und eben genau die Leute, die eigentlich Bedarf hätten, eben, wie oft muss man sich in Wettenrunden treffen und diskutieren, unbezahlterweise kann ich mir auch nur ganz bedingt noch leisten. Also und das stört mich auch enorm, also ganz klar.
Da gibt's aber, glaube ich, jetzt auch von den beiden nochmal das aufzuknüpfen und auch zurückzukommen zu dir, lieber Peter, was haben wir eigentlich für einen Kulturbegriff, ja? Diese dezentralen Strukturen, die gibt es in Bayern schon Und die gibt es auch weltweit. Es gab in der Pandemie ein ganz tolles Fachforum, Symposium zwei Tage lang über Decentralized Autonomous Organizations, DAO. Wenn man Hashtag DAO mal sucht, findet man total viele Kollektive, die auch auf der ganzen Welt arbeiten, was sich jetzt ja auch in Dokumenta so ein bisschen manifestiert hat. Aber das gibt es eben nicht nur im Bereich bildende Kunst, sondern es gibt es im Bereich Public Spaces, im Bereich Soziokultur, im Bereich Theater, Tanz, Musik. Und das gibt es auch in Bayern. Das Problem ist nur, diese Vernetzung und dieses Bekanntsein, das gibt es halt nicht. Auch wieder mein Lieblingsbeispiel Baden-Württemberg. Die haben ein Regionalmanagement eingeführt, steht auch in diesem Enquete-Kommission Kultur in Deutschland. Dieses Regionalmanagement betreut immer 3 bis 5 Landkreise. Und es sind alle möglichen Leute, Leute wie du oder Leute wie du oder, keine Ahnung, jemand von der Volkshochschule, von der IHK, total egal. Eine Person, die dort beheimatet ist und dort relativ gut vernetzt ist und die dadurch so Andockorte kennt. Ah, da gibt es das alte Spital, da könnt ihr vielleicht was machen, die wollten ja eh das und das und das. Und dann kann man auch Fördermittel leichter kriegen, weil man dann gleich ein Netzwerk hat, was mitgeliefert wird, was aber nicht deins ist, sondern ein anderes. Das ist was ganz Wichtiges. Da muss, glaube ich, da müssen Mittel reinfließen in so eine dezentrale bessere Strukturen. Ich glaube auch, diese Niedrigschwelligkeit ist wahnsinnig wichtig und zwar völlig egal in welchem Bereich, also im Bereich der Soziokultur oder im Bereich von, was heute im Titel stand, ne? Staatstheater bis Soziokultur. Der Punkt ist allerdings, dass die Orte allein zu schaffen reicht leider nicht. Also sogar wenn man Museen kostenlos macht, gehen da weniger diverse Leute hin, als wenn man Angebote dort schafft, um neue Menschen reinzukriegen. Es gehen die schon immer reingehen, öfter hin. Hat man in Großbritannien ausprobiert, wo Museen kostenlos sind. Mit mehr Angeboten kamen tatsächlich neue Leute. Das heißt, das Geld muss eigentlich nicht da reingehen, die Sachen noch günstiger, also die müssen natürlich günstig sein, aber noch günstiger oder kostenlos zu machen, weil die Leute kaufen sich auch ein iPhone oder ein teures Auto oder sowas, ne? Handys für alle Kinder, sondern das Angebot muss da reingehen, dann da Inhalte zu bieten, Inhalte zu liefern. Und das ist auch für die Stadtteilkulturzentren, diese ganzen dezentralen Orte ganz wichtig. Jetzt komme ich ganz zum Schluss noch zu dir, weil du gesagt hast, was für ein Kulturbegriff. Ich war total happy, als ich diesen Koalitionsvertrag im Bund las und da stand im Kulturteil von Plattdeutsch bis Plattenladen. Und das fand ich so geil, weil das was zeigt, dass ich eben nicht staatlich diktieren will, das ist Kultur und du geh mal ins Wirtschaftsministerium oder du bist viel zu kommerziell oder was du machst, das gefällt uns gar nicht, sondern von Plattdeutsch bis Plattenladen, was für dich kulturell wichtig ist, also dieser breite Kulturbegriff, dass natürlich eine Heimatdichterin genauso einen Wert hat, wie jemand, der oder die ein soziokulturelles Zentrum betreibt. In Bayern gibt es keinerlei Förderung für soziokulturelle Zentren. Die gibt es in allen anderen Bundesländern.
Oder ein Jonathan Mese oder sowas. Keine Ahnung. Oder ein Jonathan Mese oder sowas.
Ja. Genau. Und das ist für mich was ganz Existenzielles, dass wir eine Übereinstimmung kriegen, das würde ich mir sehr wünschen, dass Kultur was Breites ist und ich niemanden mehr sagen will, du musst aber draußen bleiben.
Ich würde gerne an der Stelle einen Kulturbegriff, wie ihn, ich glaube, der Kulturwissenschaftler Dülow verwendet, ins Spiel bringen und vor allem deswegen, weil er mir aufgefallen hat, als ich neulich mit Ronja gesprochen habe, die quasi die ganze Moderation für dieses Organisationsprozess gemacht hat und das auch unterrichtet, wie das geht und das professionell betreut hat. Und es geht um Organisation. Also bei ihr ist die Moderationstechnik eine Organisation als Transformation. Das heißt, es wird so lange gemacht, bis man merkt, dass es so nicht geht und dann muss man es anders machen. Und das müssen alle kapiert haben, dass das nicht geht. Und Dülow sagt, Kultur ist auch eigentlich der Raum, in dem Menschen die Erfahrung machen können, um neue Bedeutungszusammenhänge für ihr Leben und ihre Welt herzustellen. Und dadurch verändert sich auch ihre Sichtweise auf die Welt und ihre Weltwahrnehmung und ihr Leben, weil sie das selber machen. Und diese Transformation aus einer Praxis heraus ist, glaube ich, das, was das alles miteinander verbindet. Und wo ich auch wieder zurückkomme zu dieser Frage, Eventförderung oder Prozessförderung. Also vielleicht müssen wir Kultur mehr als einen konstanten Prozess begreifen, in dem es mal hier oder da irgendetwas gibt, was man dann halt auch als sinnlich greifbar erleben kann. Aber es geht eigentlich darum, dass es über eine Dauer gemacht wird. Und da schließt sich für mich wieder der Kreis hier. Und damit würde ich gerne die Schlussrunde auch vielleicht eröffnen, um zu sagen, wir haben jetzt gezeigt hier in diesem Haus, dass wir das anders machen können, dass es einen Bedarf gibt, dass es Content gibt, dass es auch Interessentinnen gibt dafür, was hier passiert, dass es, obwohl es zum Teil Leute sind, die das nicht professionell gemacht haben, was sie hier gemacht haben, aber sie haben es schnell gelernt und das Kollektiv hat so viel Wissen gehabt, um das gemeinsam hinzukriegen. Ich denke, das muss in einer Form verstetigt werden. Wir sind auch auf der Suche nach neuen Formen, wie wir das vielleicht dauerhaft nutzen können. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass viele, die hier sind, einfach sagen, wir brauchen sowas, das ist eine andere Art, wie wir das erleben und das ist eine Bereicherung für uns. Und ich sage das nicht aus Selbstlob oder mir auf die Schulter zu klopfen oder uns auf die Schulter zu klopfen, sondern wirklich, weil ich glaube, es eine andere Praxis ist und es spürt sich für mich anders, fühlt sich anders an und ich bin sicher, dass daraus auch was anderes entstehen wird. Aber das war jetzt mein persönliches, ich bin Teil der ganzen Sache, Schlusswort. Ihr seid die Gäste, ihr habt das letzte Wort oder die letzte Runde, wer mag, natürlich nur. Aber wie seht ihr das, was kann man aus dem Ganzen lernen, was können wir mitnehmen und wie können wir uns vielleicht auch eine ganz konkrete andere Utopie von kultureller Praxis und kultureller Förderung vorstellen. Wie könnte sowas sein? Also einfach wild spekuliert. Es geht nicht um eine konkrete Umsetzung, sondern wirklich Labor. Wir sind hier im Labor, wir dürfen experimentieren und es darf auch völlig falsch sein, was man sagt. Wenn es auch nur einfach den Denkprozess weiterbringt, fände ich es gut irgendwie mal was anderes zu hören, als das, was wir ja schon die ganze Zeit gesagt haben. So ist es halt nun mal. Ne?
Keine Ahnung. Nee, ich finde halt, also man muss mehr in Flexibilität denken und man muss wirklich alte Pfade verlassen. Also ich habe jetzt auch die Tage wieder so Antragstellereien hinter mir und das ist völlig irre. Und das kannst du den Leuten nicht zumuten. Und ich glaube, Vereinfachung, Transparenz, Flexibilität, die Erkenntnis darüber, dass eben dieses breite Feld und Vielfalt gibt und auch braucht, damit viel mehr Leute überhaupt einen Zugang finden, damit man im Viertel über Kunst und Kultur stolpert und Soziokultur und alles, was dazugehört, weil das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Und das muss überall rein, wie auch immer. Also das sind langwierige Prozesse, glaube ich. Und das passiert schon, man sieht hier und da, bewegt sich was, aber es sind ja auch sehr lange Prozesse gewesen, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Deswegen wird es auch nicht so schnell sich wieder auflösen lassen nach den neuen Ansprüchen, die auch da sind. Weil ich glaube, die waren sehr lange eben vielleicht gar nicht da oder anders nicht sichtbar. Also weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt in den letzten Jahren sehr gewachsen, dass diese Sichtbarkeit zum Glück da ist. Aber das muss erstmal in jeden Bereich durchdringen, der mit Kunst und Kultur zu tun hat.
Sanne, und erklär mir bitte, wie das dann im Gasteig konkret ausschaut.
Im Gasteig, du, das ist, Gasteig ist Kommune, da habe ich keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie es im Gasteig ausschaut, wo man auf der einen Seite ja probiert, auf keinen Fall darf da Musik stattfinden, damit ja noch alle immer ins HP8 gehen und so. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen bewegt, bevor dann final alles eingetütelt ist, sodass wir da tatsächlich einen lebendigen Ort kriegen. Es wäre sehr schade, wenn das nicht käme. Das ist aber ein guter Punkt, Gasteig, weil jetzt auch wenn wir uns hier anschauen, du bist wahrscheinlich die Jüngste, vermute ich mal, oder so. Also, dass eine ähnliche Gruppe von Leuten, ja, im Fokus steht, das ist in einer Kultur, die umso widerstandsfähiger und umso wunderbarer ist, wenn sie sehr vielfältig ist, sehe ich als ein Problem. Und deshalb gefällt mir das, wenn du sagst, ist Kunst, ist Kultur nicht ein Prozess? Ich glaube, auch die Förderung sollte ein Prozess sein. Ich finde es mehr Bürokratie total wichtig, dass wir lernen, öfter zu evaluieren, was eigentlich passiert mit den Mitteln. die wir da rausgeben? Also sprich, fördern wir Prekariat? Welche Leute kommen da? Bremen, regiert von SPD, der Linken und den Grünen, hat jetzt gerade eine wunderbare Studie gemacht, wo sie festgestellt haben, dass sie eine dreistellige Millionensumme jedes Jahr ausgeben im Bereich darstellende und performative Künste. Und über 90% der Menschen, die sie erreichen, haben Abitur und über 80% haben studiert. Das ist ein Problem. Dezentralisiert ist ein Problem. Stadt-Land, wen erreichen wir damit? Da habe ich mal selber analysieren lassen und wir erreichen fast nur Leute, die in großen Städten wohnen. So bis 50.000 Einwohner, darunter sieht es ganz düster aus. Und das ist was ich mir wünsche, dass wir das besser hinbekommen. Dass wir besser hinbekommen, dass wirklich alle einen Zugang zu Kunst und Kultur kriegen und dass aber auch die, die Kunst und Kultur machen wollen, auch bessere Zugänge kriegen, da wo sie es machen möchten. Weil das ja auch gar nicht so einfach ist. Ich kann ja schlecht jetzt irgendwie hinfahren und sagen, so, jetzt mache ich hier mal ein Kulturprojekt. Schwierig.
Christian?
Also ich möchte vielleicht feststellen, dass so die letzten 10 Jahre ungefähr, ne? Haben sich sehr viele Leute aufgemacht, Räume aufgerissen, Zwischennutzungen realisiert. Das ist noch nicht so lange, dass das Status quo ist. Ja? Und ich denke, dass die letzten 4-5 Jahre ebenfalls ein Riesenschritt passiert ist, wo auf einmal die öffentliche Hand kapiert hat, dass das notwendig ist, wo jetzt gerade auch die Wirtschaft kapiert, dass es in den Innenstädten gar nicht so toll ist und dass sowas, was wir hier anbieten, nämlich eine Aktivierung und ein Zusammenkommen, dass das hilfreich ist für viele, nicht nur für uns. Es ist ja nicht eine Selbstbefriedigung, die wir hier machen, sondern es hat ja einen, im besten Fall einen Mehrwert für alle. Und ich glaube, dass der Weg, wenn der so stringent weitergeht, ja, dann sind wir eigentlich auf einem sehr robusten und stabilen Steigenweg. Und das würde ich eigentlich ganz gerne als Hoffnung in die Runde einfach mit reinwerfen, dass ich glaube, dass es progressiv ist, was passiert und dass es durchaus die Anstrengung wert ist.
Gibt es noch von eurer Seite her noch irgendwelche Comments, Schlussworte, Fragen, Dinge, die gesagt werden sollten in dem Kontext? Keine weiteren Meldungen? Dann danke ich euch recht herzlich fürs Kommen und Zuhören. Ich danke euch sehr gern für das kurzfristige Bereitsein zu kommen. Es ist ein Echtzeit organisiertes Festival auch. Es sind heute noch Veranstaltungen für morgen eingeplant worden und freuen uns, dass ihr uns das Freiraumforum hier, aber das ist ja auch nur ein Teil einer ganzen Bewegung in Deutschland. Wir haben oben im 3. Stock, falls ihr es noch nicht gesehen habt, eine Ausstellung, oder im 2., weiß ich jetzt gerade nicht, wo über 40 Projekte in ganz Deutschland, die ähnlich sind, beschrieben werden, und wir betrachten das Ganze hier auch nur als einen Teil einer Bewegung, die sehr viel größer und breiter ist. Insofern denke ich, ist ein Transformationsprozess der Kultur und der Praxis von Kultur hier erkennbar. Und ich denke, das wird den Begriff von Kultur auch und das Verständnis von Kultur auch ändern. Und ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Aber es war sehr hilfreich, die bestehenden Strukturen besser verstehen zu können, um auch zu verstehen, warum es nötig ist, dass die Praxis geändert wird. Und dafür danke ich euch. Und ich denke, das war's. Heute gibt es keine Veranstaltungen mehr hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt noch im Keller unten weiter mit Musikperformance von Steffi Müller, einer, glaube ich, auch BBK-Künstlerin und Musikerin, und dem Klaus Dietelde und einigen anderen, deren Namen ich jetzt leider nicht präsent habe, aber die sicherlich genauso gut sind. Alligator Gaisamagu oder so ähnlich heißt das. Gaimas, ist das Label, und ich kann jeden nur dazu auffordern, sich das mal anzuhören. Vielen Dank.